Egal ob 20 oder 1000 PS, ob günstiges Alltagsauto oder sündhaft teurer Supersportwagen. In Achtung Fahrspaß fahren Jan und Luca sie fast alle. Was hat ihnen gefallen? Was hat sie genervt? Und ganz wichtig, hatten sie Spaß beim Fahren? Das alles und noch viel mehr hört ihr in
Achtung Fahrspaß Folge 16. Mein Name ist Jan Götze und wir sind jetzt schon wieder nach einer Woche wieder da. Nach der Sonderfolge nur eine Woche Pause. Wir geben nochmal richtig Gas zum Jahresende. Und mit wir meine ich natürlich Luca und mich. Hallo Luca.
Moin zusammen. Ja, wie in der, ich wollte gerade sagen, in der letzten Folge angekündigt, aber kommt ja gar nicht richtig hin. In der letzten regulären Folge angekündigt, haben wir heute ja ein spezielles Motorenkonzept und eine spezielle Fahrzeuggattung. Beides Premieren.
Beides Premieren?
Ja, eine Doppelpremiere quasi heute.
Und ich bin mir sicher, ihr saßt sicherlich seit der letzten Folge 15 zumindest, also nicht seit der Sonderfolge, und habt gerätselt. Was kann es sein?
Ich hoffe, ihr seid nicht enttäuscht.
Ist es vielleicht ein Wankel? Ist es vielleicht ein Jet-Antrieb? Ist es ein 16-Zylinder? Ja, fast. All das ist es nicht. Und was es ist, verraten wir euch, nachdem ihr jetzt diesem Sound lauschen könnt. Also Sound ab. Was mag's nur sein, Luca?
Ja, was mag's sein? Klingt auf jeden Fall schon mal spektakulär, ne?
Also wenn ihr jetzt nur diesen Sound hört und gleich hört, welches Auto es ist, würde man jetzt erstmal denken, okay, da haben sie sich, glaube ich, getäuscht.
Ja, ich glaube auch. Und ich glaube, viele würden, auch wenn sie den Sound hören, nicht damit rechnen, was so ein Auto kostet.
Oh ja, aber dazu kommen wir erstmal später. Ich glaube, was vielleicht einige von euch rausgehört haben, es ist ein Diesel. Und, das haben wir gerade selber erst festgestellt, auch das wäre schon eine Premiere.
So ist es. Aber es war nicht einfach am Anfang irgendwie eine unnötig lange Pause, weil wir irgendwie zu früh draufgedrückt haben beim Start. Nee, vorher war der andere Motor quasi an, der elektrische nämlich. Wir haben nämlich heute einen Diesel-Hybrid. Ganz was Seltenes. Und jetzt kann ich auch mal den kompletten Namen raushauen. Der ist ein bisschen länger. Wir haben nämlich heute einen Mercedes-Benz GLE 350 DE Viermatic Coupé.
Ja, kurz und bündig, dieser genau. Name, ne?
Richtig, ja. Könnte man so sagen.
Also ich sag mal so, wer das noch kennt aus Autoquartetts früher, der Platz würde nicht ausreichen für dieses Auto, ne? Wenn du da den gesamten Namen aufschreiben willst, bräuchtest du schon zwei Zeilen.
Ja, vermutlich schon, ja. Das stimmt.
Aber wir fangen mal vorne an, denn auf das Motorenkonzept, auch wenn es sehr speziell ist, da gehen wir natürlich dann erst bei den technischen Daten und natürlich im Fahrenkapitel drauf ein. Also konzentrieren wir uns jetzt zu Beginn erstmal auf das Mercedes GLE Coupé. Und das ist zum einen das erste echte SUV bei Achtung Fahrspaß. Ich sag mal so, der Golf Country haben wir jetzt ja gehört. Das war ja ein Freizeitmobil für Individualisten.
Oh, noch den perfekten Wortlaut im Kopf. Perfekt, schön.
Der hat sich eingebrannt. Ja. Der Marketing-Spruch, der bei ist direkt nicht. Bei mir drin.
Ich hab's wieder vergessen.
Ja, also das ist das erste echte SUV, aber auch das erste echte SUV-Coupé.
Ganz was Wildes direkt. Nicht mit einem normalen SUV hier reingestartet. SUV-Coupé.
Ja, und das ist ja tatsächlich eine Fahrzeugkategorie, die gibt es jetzt noch nicht ewig, schon einige Jahre, aber ja, eher noch eine neuere Fahrzeugkategorie. Aber
auch schon bald 20 Jahre, oder? So ja, grob?
Ja, 20 Jahre, aber SUV noch länger.
Ja.
Aber es ist tatsächlich auch eine Fahrzeugklasse, die sich vor allen Dingen in den letzten Jahren extremer Beliebtheit erfreut hat. Mhm. Und zwar durch alle Klassen hinweg, also nicht mehr nur in der großen SUV, Full-Size-SUV-Klasse, sondern mittlerweile ja auch bei Kleinwagen-SUV. Ich denke da an den VW Taigo oder sowas. Also selbst da gibt es jetzt schon immer diese etwas sportlichere Form.
Ja, genau. So nennen wir sie. Naja, auf jeden Fall, der GLE hat den internen Baucode C167. Und der wurde damals, 2019, im September auf der IAA in Frankfurt vorgestellt und wurde dann auch 2020 ausgeliefert. Wir haben aber nicht mehr die Ursprungsvariante getestet, sondern wir haben schon das Facelift. Das kam dann im Juli 2023 auf den Markt. Und gebaut wird der GLE, auch schon vor Facelift, im Werk in den USA. Das Werk heißt Tuscaloosa. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen.
Ja, sicherlich ein bisschen wenig Slang. Tuscaloosa. Irgendwie sowas. Ja. Aber ja, das hätte ich auch so ähnlich gesagt. Vielleicht ist noch interessant, dass es ja grundsätzlich die zweite Generation des GLE mittlerweile ist und damit auch die zweite Generation des GLE Coupé.
Mhm.
Ja, Facelift kam im Sommer 2023 auf den Markt. Was sich da verändert hat, das besprechen wir gleich nochmal im Design-Kapitel. Aber ich muss trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen. Was hältst du denn von SUV Coupé? Ganz unvoreingenommen stelle ich dir diese Frage.
Ich finde sie grundsätzlich eher Quatsch. Also ich verstehe die Gattung nicht so richtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde später nochmal darauf eingehen, was ich nicht dran verstehe, aber ich bin kein großer Freund von SUV-Coupés. Und du?
Ja, geht mir ganz ähnlich. Ich bin ja auch schon kein großer Freund von SUV, um ehrlich zu sein. Das ist ja schon mal so generell die Fahrzeugklasse und SUV-Coupé verstehe ich noch weniger. Aber ich habe mir mal Gedanken gemacht. Es gibt ja nun, haben wir eben gelernt, in fast jeder Klasse der SUV mittlerweile ein oder mehrere Coupé-Versionen. Ich habe mal überlegt, ob es ein SUV gibt, wo ich tatsächlich die Coupé-Version besser finde als das gewöhnliche SUV.
Mhm.
Und tatsächlich ist mir eins eingefallen. Und ich bin so erstmal alle durchgegangen, alle gängigen, zum Beispiel BMW X5, X6, finde ich den X5 viel besser.
Mhm.
Aber dann ist mir einer eingefallen, der Audi Q8. Ich mag auch den Q7, aber tatsächlich finde ich der Q8, weil der auch nochmal viel eigenständiger aussieht, da würde ich tatsächlich zum SUV Coupé greifen.
Geht mir witzigerweise genauso. Ich bin ja kein großer Audi-Fan, aber ich finde den Q8 echt gelungen. Ich finde, der sieht echt ganz schön aus. Der hat aber auch, finde ich, ich finde beim Heck, das ist nicht so richtig 100% Coupé-mäßig, jetzt wie beim GLE zum Beispiel. Das ist ja schon noch ein bisschen gerader hinten irgendwie oder wie, ja, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Und ich muss dazu sagen, ich mag den Q7 halt nicht.
Ja, oh, okay.
Ich finde den Q7 nicht besonders gelungen. Ich finde den sehr, ja, plump irgendwie. Der ist so sehr eckig und weiß nicht. Also ich mag den Q7 nicht so gerne, deswegen fiel es mir da jetzt nicht so schwer. Aber ansonsten wüsste ich keinen, wo ich das Coupé lieber hätte als den normalen.
Beim Taigo?
Bei wem?
Taigo.
Ah, beim Taigo. Ja, nee.
Dann doch lieber den T-Cross.
Ja, lieber den T-Cross. Ja, nee, weiß ich nicht. Also ich muss auch sagen, also diese kleinen, die finde ich noch wilder. Also die verstehe ich gar nicht. Also da komme ich überhaupt nicht drauf klar, weil da fehlt halt irgendwie dieses so ein bisschen, wo man sagt, okay, das ist halt vielleicht so ein bisschen wuchtig und dann diese Coupé-Form. Wie gesagt, ich verstehe überhaupt nicht, warum man da wirklich drauf steht, so, sag ich mal. Aber beim kleinen Bild, da bin ich, also das verstehe ich nicht.
Da bist du komplett raus.
Da bin ich komplett raus, ja.
Okay, und dann habe ich noch eine Frage an dich. Wie würdest du das Image vom GLE Coupé beschreiben?
Schwierig.
Okay, interessant, weil genauso geht es mir auch. Ich finde, das ist so ein Auto, wo ich genau vor Augen habe, dass das irgendwie so ein ganz bestimmtes Klientel fährt.
Ja.
So mega krass. Also normaler GLE gar nicht.
Nee.
Aber GLE Coupé, bam.
Ja, eigentlich nur, ja. Ja, stimmt.
Also deshalb finde ich, ist also ganz speziell das auch noch krasser, finde ich, als beim X6 zum Beispiel. Also das GLE Coupé, gerade die erste Generation, ich glaube, die hieß ja C292, glaube ich, kann es sein?
Weiß ich nicht.
Ja, ich glaube, also gerade die sehe ich immer in weiß mit AMG-Line.
Mhm. Aber die sind ja komplett aus dem Straßenbild verschwunden.
Ja, ja, weil das neu da ist.
Ja, wahrscheinlich, ja.
Da sind die Leasing-Angebote besser.
Das wollte ich jetzt noch nicht sagen, aber ja, vermutlich ist es das.
Okay, also wir haben zumindest schon mal ein sehr klares Bild von diesem Auto.
Mhm.
Und wollen natürlich auch noch sagen, dieses Fahrzeug, also unser GLE Coupé, das uns zur Verfügung gestellt wurde, das wurde uns von privat zur Verfügung gestellt. Möchte jemand anonym bleiben? Absolut fein für uns. Kennt ihr ja auch schon aus der Citroën-Folge beispielsweise. Deshalb gibt es aber heute im Umkehrschluss auch keine Sprachnachrichten für euch. Ihr müsst euch dann also auf unser Urteil verlassen.
So ist es.
Das wirklich Interessante für mich ist der Motor.
Ja. Für mich genau das Gleiche.
Du hast ja gerade schon gesagt, Dieselhybrid ist halt super speziell. Gibt es auch bei keiner anderen Marke als bei Mercedes. Deshalb, klar, im Design und gleich auch im Innenraum werden wir erstmal jetzt nochmal auf das GLE Coupé im Allgemeinen eingehen. Aber dann beim Fahren kommt es natürlich auf den Motor an. Und da kann ich euch schon mal sagen, da wird es auf jeden Fall spannend.
Ja, so ist es. Wir haben ja relativ lange diskutiert, ob wir den Wagen überhaupt nehmen wollen. Der wurde mir angeboten und da hatten wir dann gesprochen, okay, GLE Coupé an sich finden wir jetzt nicht so spannend irgendwie, ja, aber halt Dieselhybrid. Und das hatte ich ja eingangs gesagt, das ist halt ein Konzept, was es nicht oft gibt. Um genau zu sein, gibt es nur bei Mercedes. Dementsprechend ist schon mal relativ dünn das Angebot. Und da haben wir gedacht, okay, das wird man so schnell nicht nochmal behandeln, wahrscheinlich das Thema. Aber ach gut, das müssen wir eigentlich mal angehen.
Ja, aber bevor wir das angehen, würde ich sagen, sprechen wir jetzt erstmal über das Design.
Design.
Und einsteigen in das Kapitel muss ich einfach damit, dass das Auto gigantisch ist. Ja. Ich finde, das Auto ist so groß, das ist ein Riesenauto. Krass, oder?
Ist ein richtiger Koffer, ja, das stimmt.
Also, um das nochmal zu verdeutlichen, fangen wir dieses Mal gleich direkt ohne Umschweife mit den Abmessungen an. 4,94 Meter, das ist natürlich schon lang, aber ja, okay, ist heutzutage jetzt nicht mehr bahnbrechend, aber bei der Breite, finde ich, wird so ganz besonders deutlich, 2,01 Meter.
Mhm, das ist schon wuchtig.
Ultra wuchtig und Höhe finde ich auch mega krass, 1,72 Meter, da merkt man halt wirklich, also wenn ich davor stehe, dann kann ich nicht drüber gucken, ne?
Mhm, ja, das ist krass. Und das, wenn er nicht hochgepumpt ist, muss man auch dazu sagen, ne? Du kannst ja so noch hochpumpen.
Richtig, ja.
Dann kann man auf jeden Fall gar nicht mehr rüber gucken.
Es ist schon krass. Und Radstand der Vollständigkeit halber 2,94 Meter. Da sagt man immer so, 3 Meter ist dieses absolute Gardemaß für eine Luxuslimousine. Da sind wir hier auch nicht weit entfernt.
Mhm, das stimmt. Und ein kleines Kommentar möchte ich auch noch zur Breite eben abgeben. Es ist ohne Spiegel. Viele wissen das immer nicht, vielleicht wie die Breite eingeordnet wird. Das ist tatsächlich die Breite ohne die Spiegel.
Ja, mit Spiegel hätte ich ja auch noch mal gerade parat. Mhm. 2,16 Meter.
Ja, und das ist schon ordentlich. Gerade wenn man dran denkt, dass man oftmals ja solche Spuren auf der Autobahn hat und dann steht maximal 2,10 Meter. Ja. Wenn du links fahren willst in der Baustelle zum Beispiel, geht nicht.
Augen zu.
Ja, oder so, genau.
Augen zu durch.
Hast halt im Zweifel einen Spiegel weniger.
Ja, also das vielleicht einmal zur Grundeinordnung dieses Autos. Es ist wirklich sehr, sehr groß. Und jetzt schauen wir uns mal das Design an. Ich würde gerne an der Front starten. Wen überrascht das? Und da finde ich, ist schon mal erstmal bemerkenswert, das wusste ich nämlich nicht, dass das AMG-Exterieurpaket serienmäßig ist beim Coupé.
Ja, wusste ich tatsächlich vorher auch nicht.
Also, das hat man schon mal immer an Bord. Das ist schon mal gut, weil das gibt ja schon mal ein bisschen Sportlichkeit. Und besonders auffällig ist natürlich der Kühlergrill.
Der fällt auf jeden Fall richtig ins Auge. Der ist wirklich riesengroß. Und dann ist der so gespickt mit kleinen Mercedes-Sternen eigentlich überall.
Ja.
Ohne den Rand drumherum, sondern einfach nur der Stern an sich. Und das zigfach vorhanden auf jeden Fall.
Ja, genau. Also das kennt man mittlerweile ja schon von vielen Mercedes-Modellen. Wer sich mal ein bisschen mit den aktuelleren Modellen auseinandergesetzt hat, das ist halt dieser Star-Pattern-Grill. Sieht, finde ich, immer noch ganz cool aus. In der Mitte hast du wirklich einen riesigen Mercedes-Stern, damit man auch wirklich gar nicht mehr dran vorbeikommt. Mhm. Das ist ein Benz, so. Fehlt eigentlich nur noch, dass er jetzt auch noch auf der Haube noch mal oben den stehenden Stern genau hätte, so nach dem Motto, so jetzt auch wirklich ein Mercedes. So.
Ja,
also ich glaube,
Zweifel aufkommen.
Es ist nicht zu übersehen, das ist ein Mercedes. Ansonsten ist die Front, finde ich, gar nicht so spektakulär. Was mir aufgefallen ist, die Scheinwerfer finde ich für so ein riesiges Auto relativ klein.
Mhm. Die gucken so ein bisschen finster rein, ne?
Genau.
Das ist ja im Prinzip genau das, was ich ja in der letzten Folge gesagt hatte mit dem Achter. Mhm. Die Autos werden immer größer und die Lichter werden immer kleiner, sowohl vorne als auch hinten.
Ja.
Ich finde es aber bei dem jetzt noch nicht, dass es irgendwie negativ auffällt. Also ich finde, die passen schon. Was mir an den Scheinwerfern allerdings aufgefallen ist, dadurch, dass wir einen Facelift haben, finde ich die Lichtsignatur ein bisschen beliebiger, als sie beim vorherigen war. Also das Vor-Facelift ist, finde ich, deutlich prägnanter. Und da war auch kein Zweifel offen, ob es ein GLE oder ein GLC ist zum Beispiel. Und jetzt sieht es halt so aus, dass du denkst, könnte halt auch ein GLC sein vom Scheinwerfer.
Ja, das stimmt. Multibeam-LED-Scheinwerfer sind übrigens serienmäßig. Und ja, grundsätzlich, aber das gleiche Problem werden wir sicherlich gleich noch mal am Heck ansprechen. Die sind sich ultra ähnlich geworden, GLE und GLC-Coupé. Vorher, erste Generation, fand ich halt, dass das GLE-Coupé ja auch komplett anders aussah als der GLE. Irgendwie hat er sich komplett
abgehoben. Ja, schon, aber fandst du das die Coupés? Ich finde die noch krasser eigentlich.
Echt?
Weil hinten, wenn du dir das alte GLE-Coupé und das alte GLC-Coupé anschaust und dann das Heck anguckst, dann erkennst du es eigentlich nur an dieser Chromlinie.
Nee, ich fand, da erkannte man es immer daran, dass das Auto ja so viel massiver aussah.
Ja, gut, an der Größe, aber ich meine grundsätzlich vom Design ist es für mich gefühlt das identische Auto. Also ich finde, da haben sie sich gar keine Mühe gegeben.
Echt?
Das nur halt, der wirkt halt, ich finde halt, der GLC wirkt halt einfach wie der GLE in nicht so brachial. Einfach, und du merkst direkt so, ich bin schmal, ich bin irgendwie, ne, hab nicht so den Auftritt. Beim GLE Coupé war das damals so, bam, so ein kleiner Panzer irgendwie.
Nee, da gehe ich nicht mit. Also ich finde tatsächlich, dass die Ähnlichkeit auch am Heck bei der zweiten Generation größer ist.
Ne, gehe ich nicht mit.
Ja, dann wären wir uns mal nicht einig. Ist ja auch okay. Ja, zur Front zurückgesprungen nochmal jetzt zu unserem GLE Coupé. Ich finde noch charakteristisch die Motorhaube mit diesen Power Domes, angedeutet zumindest. Das wirkt halt einfach sehr bullig, auch da. Und die Motorhaube ist halt auch einfach brutal hoch, ne? Mhm, also, auch das merkt man natürlich erst, wenn man vor diesem Auto steht. Also, wir kommen jetzt immer wieder drauf, das ist einfach ein Brecher. Aber von vorne gefällt er mir tatsächlich ziemlich gut. Also, ich mag das Design. Ich finde, es sieht stimmig aus. Ist eigentlich nichts, was mich dran stört.
Ja, geht mir genauso. Ist aber ja auch eigentlich die komplett identische Front zum normalen GLE.
Genau, deshalb stört mich wahrscheinlich auch nichts.
Richtig, ich denke mal, das wird sein.
Wir können vielleicht an dieser Stelle schon mal sagen, weil es jetzt nicht so, ja, so ein Ausreißer ist, die Außenfarbe unseres Fahrzeugs, Sodalitblau Metallic, so ein Mittelblau, ne? Das ist jetzt nicht komplett dunkel, auch nicht kein Babyblau.
So ein bisschen weniger Sättigung, so ein bisschen irgendwie
so,
gefühlt.
Wie so Denim.
Ja, wie Denimblau, genau. Ja, so. Ist ja relativ nah dran.
Ist eine aufpreisfreie Farbe. Mhm. Und ich war jetzt noch mal in Vorbereitung auf diese Folge im Konfigurator. Ihr wisst ja, eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. Und da war ich komplett geflasht, weil auf einmal dachte ich, wow, in so coolen Farben gibt es das Auto. Warum sieht man die denn? Also nie. Also die meisten, die man sieht, sind gefühlt weiß oder schwarz. Mhm. Dieses oder Liebblau sieht man auch hin und wieder. Jetzt weiß man ja auch warum, wenn es aufpreisfrei ist. Mhm. Aber es gibt zum Beispiel eine Farbe, die habe ich wirklich noch nie gesehen. Und zwar heißt die, ich habe es extra aufgeschrieben, Manufaktur Ireland mit Green Metallic. Und das ist so ein helleres Grün. Erinnert mich ein bisschen an Racing Green von Porsche oder auch Aston Martin.
Ich weiß noch von Aston Martin, da denke ich mal dran, die hatten öfter diesen Ton, ne?
Und ich habe das noch nie auf dem Auto gesehen.
Ja, auch nicht.
Also scheinbar
auch noch nicht auf einem anderen Mercedes.
Nee, auch nicht. Ne? Also deshalb war ich komplett.
Falls es das auf anderen gibt, weiß ich gar nicht.
Da haben sie es jetzt komplett neu auch erst ins Programm genommen. Man weiß ja nie, wann der Konfigurator das letzte Mal geupdatet wurde. Aber ich bin da durchgegangen und dachte, wow, so coole Farben. Mhm. Schön, dass sie die anbieten, aber keiner nimmt.
Ja, das ist das Traurige. Aber kommen wir mal zu der Farbe von unserem Exemplar zurück. Wie findest du denn die Farbe?
Ja, also die Farbe, ich finde sie jetzt nicht schlecht. Aber ich würde sie auch nicht nehmen. Also irgendwie so, also ich finde es besser als weiß, ich finde es besser als schwarz, also besser als die meisten, die man sieht. Aber bestellen würde ich es trotzdem nicht.
Okay.
Und du?
Ich bin ja eigentlich ein riesengroßer Blau-Fan, aber ich finde den Ton überhaupt nicht gut. Also mir gefällt der gar nicht. Weiß nicht, ich finde es irgendwie, also ich finde es jetzt nicht pottenhässlich oder so. Nicht jetzt auf jeden Fall lieber als weiß immer noch.
Ja.
Aber ich hätte tatsächlich einen schwarzen lieber als dieses Blau.
Echt?
Ja.
Nö. Also ja, wie gesagt, bestellen würde ich so auch nicht, aber besser als weiß und schwarz finde ich schon.
Ja, also wie gesagt, ich finde es nicht hässlich, aber es ist nicht mein Geschmack so richtig. Also, keine Ahnung.
Und wenn wir jetzt gerade schon dabei sind, können wir auch erzählen, dass unser Testwagen Night-Paket hatte. Die meisten von euch werden das wissen, was das bedeutet. Also die Chromumfänge, also Fensterrahmen etc., die sind dann geschwärzt. Finde ich gut.
Ja, finde ich auch gut. Allerdings muss ich sagen, finde ich das bei Mercedes immer so ein bisschen halbgar, dieses Night-Paket.
Weil der Kühlergrill nicht
ganz
schwarz ist.
Ich denke mir, wieso gibt es das nicht wie zum Beispiel bei Audi gibt es das ja, dieses Optikpaket schwarz.
Plus.
Plus, genau. Wo du, also gibt es ja zwei Varianten, wo du sagst, du kannst es quasi, wie es früher hattest. Du sagst, der Grill bleibt silber oder die Embleme bleiben silber und der Rest ist schwarz. Oder du sagst, ich mache gleich komplett all black. Und das hat ja BMW mittlerweile auch.
Ja.
Und finde ich bei Mercedes ein bisschen schade, dass du nicht auch die Möglichkeit hast, zu sagen, Leitpaket plus, keine Ahnung, alles ist schwarz, gar kein Chrom mehr.
Ja.
Ich finde das immer dann so
die
nicht
sind
so richtig durchgeschoben.
So stolz auf ihre Sterne.
Ist auch gut. Also
halt nicht schwärzen wollen.
Ja, wahrscheinlich. Aber ich finde es halt ein bisschen schade, weil es dadurch, du guckst an der Seite, alles ist schwarz, guckst vorne, boah, passt so ein Chromgrill.
Ja.
Irgendwie, finde ich nicht so 100% stimmig.
Verstehe ich schon. Aber ich finde, es passt auf jeden Fall. Und ich würde, glaube ich, schon in fast allen Fällen immer das Night-Paket nehmen. Passt einfach ganz gut. Dann lass uns die Felgen besprechen. Unser Fahrzeug hatte 21 Zoll Felgen. 21 Zoll Felgen sind ja schon große Felgen, ne?
Ja, kann man so sagen, ja.
Aber
ein großes Auto.
Es geht noch größer.
Richtig, es geht nämlich noch 22 Zoll. Und das wäre auch meine Wahl gewesen.
Ja gut, da sind wir uns wahrscheinlich immer einig. Bei fast jedem Auto ist das Maximum eigentlich auch immer das, was ja wahrscheinlich auch der Designer sich gedacht hat. Mhm. Er hat sich ja wahrscheinlich nicht gedacht, ah, ich design so ein Auto mal auf 18 Zoll und dann machen wir irgendwie 20 da drauf oder 22.
Vermutlich. Ich fand nur halt krass, hast du den Aufpreis gesehen von den Felgen zu den Felgen, die jetzt montiert sind oder die drauf sind?
Nee, also unsere Felgen haben irgendwie 1666 Euro oder sowas
gekostet, ne? Und die 22 Zöller kosten nur 600 Euro mehr. Hm. Finde ich, wir kommen später nochmal ja zu dem Neuwagenpreis, finde ich da im Verhältnis ziemlich wenig für 22 Zöller, die halt wirklich meines Erachtens auch sehr, sehr schön sind. Ist nicht nur die Größe, sondern eine sehr, sehr schöne Form auch.
Das stimmt.
Passen richtig gut zu dem.
Auf jeden Fall. Vielleicht sollen wir der Vollständigkeit aber noch erwähnen, Serie sind 20 Zoll beim GLE Coupé.
Genau.
Also es sind jetzt keine winzigen Felgen erhältlich. 21 Zoll, finde ich, wirkt jetzt schon nicht klein, aber 22 Zoll natürlich besser.
Ja, auf jeden Fall. Aber sie sehen nicht verloren aus. Aber wie findest du die Felge an sich?
Nicht so mega schön. Erinnert mich an so, es gibt so eine Felge bei Hot Wheels, die sieht genauso aus. Ich glaube, da hat sich Mercedes hier inspirieren
lassen. Abgeguckt, ja. Okay.
Die hatten dann alle Hot Wheels da so stehen und haben gesagt, die 5-Stern-Felge hier so Bicolor, die machen wir.
Perfekt, ja, das kann sein. Also ich muss sagen, ich finde die halt von der Grundform gar nicht so schlecht. Ist ja relativ schlicht. Ich
wollte sagen, die Grundform ist auch nicht
eben, so schlecht. Eben, die ist halt super stumpf. Ich mag halt einfach diese Linien da drauf nicht so gern. Das wirkt halt dadurch recht unruhig irgendwie.
Ja.
Finde ich nicht so. Aber es ist jetzt nicht hässlich, aber wäre jetzt auch nicht so meine Wahl.
Aber das Problem ist, glaube ich, wenn das so ein wuchtiges Auto ist mit so viel Fläche auch, dann finde ich oft, dass so filigrane Felgen halt nicht gut aussehen. Mhm. Das Auto braucht so eine Monoblock-Felge.
Ja.
Das sieht auf so einem Auto gut aus.
Gehe ich mit, ja, stimmt. Auf jeden Fall. Der Vollständigkeit halber sollten wir vielleicht auch nochmal auf die Abmessung von den Rädern bei uns eingehen. Und zwar haben wir an der Vorderachse 275/45 R21 und an der Hinterachse 315/40 R21. Schon ordentliche Puschen.
Ja, und ich finde wirklich, und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung ans Heck dann schon, wir können ja gleich nochmal so auf die Profillinie eingehen, aber wirklich, wenn du so von hinten auf dieses Auto guckst, du siehst auch einfach, was das für Walzen sind. Ne? Ja. Ich finde, das sieht richtig geil aus.
Finde
ich diese
auch.
Ultra breiten Puschen da drauf. Und da, finde ich, ist dann auch wirklich sofort zu erkennen, das kann gar kein GLC sein, wenn du nur diese Reifen dir anschaust. Ne? Also die sind so breit, das sieht wirklich richtig gelungen aus.
Ja, finde ich auch. Ich bin sowieso ein Riesenfan von richtig breiten Reifen auf SUVs. Ich finde, das sieht immer irgendwie wuchtig und brachial aus.
Ja, wo auch sonst, wenn ich auf SUV, passen halt so breite Reifen. Ne? Also das ist ja wirklich, es ist ja wie füreinander gemacht.
Das stimmt.
Ja, dann lass uns doch ganz kurz am Heck bleiben. Da muss ich jetzt gleich vorweg sagen, ist wirklich nicht die Sahne-Seite. Nee. Ne? Ich gucke hier jetzt gerade noch mal drauf. Also, könnt ihr mir ja sagen, was ihr wollt, aber das Auto sieht doch irgendwie aus wie so ein Psycho von hinten.
Wie ein Psycho?
Ja.
Okay.
Ich finde mit diesen Leuchten, also zweigeteilte Leuchten, die sehr für die Größe des Autos sehr schmal sind. Und dann ist halt auch wenig los. Dann hast du einfach sehr viel Fläche, so Fläche ohne Design und nochmal so eine Sicke außen und dann ist eigentlich auch schon Schürze.
Ja. Eigentlich gut zusammengefasst. Also, viel Fläche, viel Blech, wenig Design gefühlt.
Ja.
Und ja, ich finde es auch einfach nicht schön. Gefällt mir nicht.
Nee, bin ich jetzt, wie gesagt, auch nicht so der große Freund von. Irgendwie nicht so stimmig einfach Design, ne?
Mhm.
Ja, ich gucke jetzt nochmal drauf.
Mhm. Ja, ich versuche auch gerade irgendwas Positives zu finden. Ich gucke es auch gerade noch länger an. Wird nichts.
Nee. Finde ich auch. Was jetzt dem Auto auch nicht gut tut, das ist ein kleines Detail, aber dass halt diese extrem lange Bezeichnung des Fahrzeugs auch noch drauf ist, also es nicht Modellbezeichnung Entfall angeklickt wurde, also das sieht halt auch
aber dann immer, wäre die Fläche noch leerer, vielleicht ist das auch das Problem.
Ja, okay, aber dass da halt einfach der GLE 350DE links steht und rechts dann nochmal 4MATIC, weiß ich nicht, ob es das besser macht, dass man da so einen halben Roman draufstehen hat. Nee,
auch nicht.
Ja, die Endrohre, die finde ich jetzt auch nicht so geil.
Die sind irgendwie wieder verhältnismäßig klein eigentlich für so ein wuchtiges Auto.
Ja.
Ich weiß auch nicht.
Und die sind auch wieder verchromt, ne? Da bist du dann wieder an dem Punkt, die hätte man ja wirklich auch schwarz machen können, dann wären die ein bisschen dezenter.
Aber dann wäre das Heck wieder noch leerer auch noch wieder. Also, ich weiß nicht. Irgendwie, ich glaube, das ist nicht groß zu retten. Da kannst du auch mit dem Spec irgendwie rumexperimentieren, wie du willst. Es wird, glaube ich, so richtig schön, in meinen Augen zumindest und in deinen offensichtlich ja auch, wird es, glaube ich, nicht. Kannst du machen, was du willst.
Nee, hast du recht. Okay, dann lass uns noch mal einmal so halb ins Profil gehen. So richtig ins Profil brauchen wir jetzt ja nicht noch mal. Klar, abfallende Dachlinie ist ganz klar, logisch, Coupé. Was ich ganz gut finde, ist, dass ja die Rathäuser so ein bisschen ausgestellt sind und das eben in Wagenfarbe lackiert ist, weil ein Teil der Einleger in der Heckschütze ist zum Beispiel ja noch Plastik, also schwarz. Man könnte jetzt ja auch vermuten, gerade so dieser SUV, dieser Ruffle-Look, dass dann halt auch diese Rathausbeplankung auch schwarz werden. Das würde gar nicht gut aussehen. Also das in Wagenfarbe sieht schon edel aus. Und eins meiner besonderen Fables, vielleicht könnt ihr euch das schon denken. Luca lacht schon. Ja,
ich weiß, was kommt.
Die Türgriffe, ne? Oi. Sind klassische Bügelgriffe. Und das mag ich.
Ja, perfekt. Doch dein Auto.
Und eine Sache kann ich zumindest noch sagen, weil wir ja schon verraten haben, dass wir einen Dieselhybrid gefahren sind. Wer sich ein bisschen mit Mercedes auskennt und mit deren Plug-in-Hybriden, der weiß, die haben manchmal wirklich eine absolut unpassende Position für die Ladeklappe. Gerne hinten in der Schürze, aber nicht mittig oder irgendwas, sondern einfach so
unter richtig. Der rechten Heckleuchte,
ne? So richtig unpassend, einfach so, als wäre das Auto fertig und dann hätte man gesagt: Ja, komm, machen wir nochmal eben. Oh, wir müssen den laden. Dann machen wir es einfach hier hin. Zack. Und das haben sie beim GLE Coupé wenigstens gut gelöst. Es gibt rechts und links im hinteren Seitenteil einfach gleich aussehende Klappen. Also dafür wenigstens nochmal Props raus. Also das sieht gut aus.
Ich glaube ja, die Grundidee war wahrscheinlich gar nicht so schlecht mit der Klappe hinten, weil du halt einfach ranfahren kannst und bist super nah dran. Musst nicht das Kabel rumlegen. Aber es sieht halt einfach super deplatziert aus.
Ja.
Das ist halt das Ding. Also es ist nicht schön gelöst.
Ja, Katastrophe.
Ja.
Und falls ihr sehen wollt, wie unser GLE Coupé aussieht, dann könnt ihr es natürlich auf Instagram machen unter @AchtungFahrspaß, alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Da seht ihr die Bilder von unserem sodalitblauen GLE Coupé. Ich hoffe, du hast jetzt nichts mehr zum Design, weil sonst klappt meine Überleitung ja nicht.
Nee, nee, ich bin schon ganz ruhig. Ich hab schon an deinem Blick gesehen, dieses nervöse Rüber, so hoffentlich grätsch nicht rein. Ich mache hier nichts.
Dann würde ich sagen, steigen wir jetzt ein.
Innenraum.
Das Erste, was mir aufgefallen ist, und das ist wirklich richtig gut, man sitzt wirklich hoch. Und zwar richtig hoch. Nicht so dieses Pseudo-hoch, ich kaufe mir ein SUV, weil man sitzt ja hoch, das sagen alle, aber eigentlich sitzt du genauso hoch wie in jedem anderen Auto.
Mhm.
Du steigst da ein und du hast richtig das Gefühl, du musst dieses Auto irgendwie so erklimmen.
Genau, und das ist auch mein Problem mit diesem kleinen SUV, wie wir es vorhin hatten. Wenn du so einen Taigo oder sonst irgendwas nimmst, hast du ja nicht das Gefühl, du sitzt hoch. Nee. Da einfach gefühlt hast du so 1 Zentimeter mehr Boden frei, ein bisschen Plastikbeplankung dran, zack, SUV.
Ja.
Ja, ist ja trotzdem nicht mehr Übersicht oder irgendwas. Du steigst nicht besser ein, nix. Es ist einfach so ein optisches Feature. Und das hast du im GLE auf jeden Fall nicht.
Ja, und das ist auch wirklich krass. Also da muss man auch sagen, dass diese Klasse von SUV, also egal ob Coupé oder nicht, hat halt wirklich dieses extreme Feeling. Also bei einem Q8 oder auch einem Q7 ist das genauso und bei einem X5 steigst du auch ein und denkst, okay, das ist ein SUV und jetzt sitze ich auch wirklich eine Etage höher als alle anderen.
Mhm. Ich muss sagen, dafür grinst du aber ganz schön viel, dass du SUV eigentlich gar nicht so gern magst.
Ja, wenn überhaupt, das habe ich ja auch immer gesagt, also da gehe ich vollkommen mit, wenn überhaupt, dann muss es halt wirklich ein richtig echtes SUV, also diese Klasse oder halt noch größer mit G-Klasse oder sonst was sein.
Sehe ich genauso. Also kleine oder auch mittlere mag ich auch nicht, aber die großen, da hast du halt dieses Feeling dann wenigstens drin.
Ja. Also da auf jeden Fall, check, das macht der GLE richtig gut. Und, was mir auch gefallen hat, ist nur eine Kleinigkeit, er hat Softclose. Finde ich auch gut.
Sehr gut. Das ist wichtig auf jeden Fall. Also ich muss sagen, wenn ich so einsteige und mir das Cockpit angucke, finde ich das sehr gelungen. Ich finde das richtig schön bei Mercedes. Also ich mag das, wenn dieses große Display da so eingelassen ist mit der Lüftungsdüse. Sieht nicht so übelst verspielt aus, trotzdem irgendwie eigenständig. Das ist ja bei Mercedes oft mal so, dass du halt bei vielen Modellen gar nicht so richtig weißt, in welchem du jetzt drin bist. Hast du beim GLE halt nicht.
Nee, diese der Armaturenträger, der baut auch ziemlich mächtig auf. Ne?
Genau.
Das richtig. Passt ja wieder ganz gut.
Genau, weil es halt auch ein wuchtiges Auto ist, nicht zu filigran oder so. Auch diese eckigen Lüftungsdüsen, sonst sind die oftmals so rund. Das hätte halt einfach nicht so richtig zu dem Wagen gepasst. Das, finde ich, haben sie richtig schön gelöst. Was sie nicht so schön gelöst haben, wenn man gerade diesen Blick vor sich hat, ist meiner Meinung nach das Lenkrad. Wie findest du das?
Ja, das
Lenkrad. Also mal von der Funktion ab, wir reden erstmal nur über die Optik, ne?
Ja, also dazu muss man sagen, also es ist quasi das aktuelle Mercedes-Lenkrad, das Dreispeichen-Lenkrad, also nicht das AMG-Lenkrad. Und ich muss sagen, also es ist rund, das ist schon mal gut so. Was mich tatsächlich stört jetzt, wenn wir noch nicht über die Funktion sprechen, ist die Airbag-Abdeckung. Die ist so ganz klein und rund. Und jetzt werden wahrscheinlich einige von euch wieder lachen, weil ich immer so kuriose Vergleiche bringe. Erinnert mich an einen Völkerball.
An Völkerball?
Ja, diesen kleinen Völkerball, den du früher geworfen hast. So okay. Klein ist diese Abdeckung vom Airbag, finde ich. So klein und so rund.
Aber hat man beim Völkerball mit einem kleinen Ball geworfen? War es nicht ein Schlagball, was du meinst oder so?
Was ist denn ein Schlagball? Wir im Völkerball, vielleicht haben wir auch ein komisches Völkerball.
Ich glaube auch, Völkerball war doch schon so Handballgröße oder sowas um den Dreh.
So,
dann. Diese runden.
Das waren so runden weiche. Ja, die Rundbälle. Ja,
das war auf jeden Fall das okay. Aber ja. Waren die so klein? Ich habe das Gefühl, die waren deutlich größer, als du gerade so im Kopf hast. Aber kann auch sein, dass wir anderes Völkerball gespielt haben als
ihr. Da haben wir ein paar Jahre einfach. Also, vielleicht ist es in meiner Erinnerung so.
Ich glaube eher das.
Oder hast du Völkerball mit Medizinbällen gespielt?
Das kann auch sein, ja. Weiß ich nicht,
ja. Ja, also, okay, vielleicht ist der Völkerball-Vergleich nur in meinem Kopf so. Aber
ich denke, ja.
Diese Airbag-Abdeckung ist auf jeden Fall ganz, ganz klein. Also der Pralltopf so gesehen ist ganz klein und rund.
Ja.
Gefällt mir nicht.
Nee, gefällt mir auch nicht so gut. Und dann kommt halt noch diese Spange, die unten so zusammenläuft. Die gefällt mir noch weniger. Ich finde es einfach, es ist jetzt nicht das hässlichste Lenkrad der Welt.
Ja.
Aber ich finde, Mercedes hat deutlich schönere Lenkräder in der Vergangenheit gehabt.
Mhm, zum Beispiel das vom Vorgänger.
Richtig.
Ja, ja,
das stimmt. Und auch das davor. Also irgendwie, weiß ich nicht. Ah. Ich finde es nicht so mega gelungen. Aber damit könnte ich noch leben, wenn es normale Tasten hätte.
Ja, ich weiß noch ganz genau. Es hat diese Touchflächen. Mhm. Und zwar nur Touchflächen gefühlt, ne? Und ich weiß noch, als Luca mich damit abgeholt hat, wir hatten das Auto für ein ganzes Wochenende, muss man dazu sagen. Also du warst schon ein bisschen gefahren. Mhm. Du hast einfach die Bedienung eingestellt. Du hast ja einfach nichts mehr gemacht. Also nee. Du hast einfach gesagt, ist jetzt so. Ja. Dann hab ich gesagt, lass mal Verbrauch gucken. Ja, keine Ahnung, wie das geht. Und sag, ja, musst du da. Ja, nee, mach du. Dann habe ich immer da eingestellt, weil Luca sich einfach geweigert hat.
Es hat mich wirklich zur Weißglut getrieben. Ich bin ja schon den Abend vorher quasi gefahren mit dem Wagen. Nicht quasi, sondern bin mit dem Wagen vorher gefahren. Und es hat mich, so heftig aufgeregt. Wie kommt man auf so eine dumme Idee, das alles mit Touch zu machen? Warum? Also auch Lautstärke alleine. Warum muss ich denn nach oben swipen, um irgendwie Lautstärke zu machen? Ich denke, ich kann doch einfach eine Scheiß-Taste oben und unten haben. Fertig. Ich verstehe es nicht. Richtig. Und dann machst du so einen leichten, zack, hast du erstmal 3 Lautstärkepunkte höher oder sowas. Du denkst, ich möchte aber nur ein bisschen lauter machen oder ein bisschen leiser oder was weiß ich was. Also ich finde sowas von unpraktisch irgendwie. Klar, natürlich kommt man nach einer Zeit auch damit zurecht und wir sind ja über das ganze Wochenende gefahren, wie Jan schon gesagt hat. Irgendwann kam auch ich damit zurecht, habe ich nicht komplett eingestellt alles. Aber in dem Moment war ich wirklich einfach nur genervt. Ich verstehe nicht, was an normalen Tasten so schlimm ist.
Ja, nee, also bin ich vollkommen bei dir. Ich bin auch überhaupt kein Freund von Touchflächen genereller Art, aber am Lenkrad noch mal weniger. Und es mag ja auf dem Papier irgendwie intuitiv klingen, aber wenn du dann einmal dieses Lenkrad in der Hand hattest und dann, es passiert ja auch teilweise, du lenkst und kommst mit dem Finger gegen und dann verstellst du irgendwas oder so. Also es ist wirklich, bin ich vollkommen bei dir. Ich habe mich zwar dran gewöhnt, genau wie du sagst, aber ich bin überhaupt kein Freund davon. Ja, okay, das mal abgehakt. Was dafür ganz gut ist, das Auto hat in der Mittelkonsole, die natürlich auch, wie das Auto, ja, recht breit ist so, aber eigentlich recht aufgeräumt ist, hat es immerhin noch ein Touchpad. Das wurde ja dann auch bei vielen Autos mittlerweile, also bei vielen Mercedesen, eingespart. Das heißt, du hast da nicht nur die Touch-Bedienung auf dem Display, das sind übrigens jeweils 2 12,3 Zoll große Displays, sondern du kannst auch noch übers Touchpad bedienen.
Finde ich ganz gut, weil du dann nicht die Hand halt komplett nach vorne nehmen musst zum Display dann, sondern kannst du einfach auf der Mittelkonsole liegen lassen. Das finde ich auch noch ganz schön gelöst.
Und optisch und auch haptisch finde ich ganz gut. Rechts und links von dieser Mittelkonsole gibt es ja so richtig massive Haltegriffe, ne?
Ja.
Also nicht, dass man den jetzt als Fahrer bräuchte, so, aber es sieht halt einfach gut aus.
Und ja.
Auch das passt wieder zu diesem bulligen Auto.
Das stimmt.
Außerdem muss ich sagen, ich glaube jetzt hier einen ausführlichen MBUX-Test zu machen, das wäre jetzt ein bisschen zu viel des Guten, aber MBUX, also das Betriebssystem von Mercedes, Das finde ich nach wie vor, auch wenn es mittlerweile ja auch schon echt einige Jahre auf dem Markt ist, natürlich weiterentwickelt, keine Frage. Ich finde es nach wie vor eines der besten Systeme. Mittlerweile ist BMW mit seinem OS ziemlich nah dran, wie ich finde. Aber ansonsten gerade Sprachbedienung und sowas, auch diese Augmented Reality Navigation, das finde ich schon alles ziemlich gut.
Ja, muss ich zugeben, ich bin ja eigentlich keiner, der sich groß damit beschäftigt, aber diesen Sprachassistenten habe ich auch echt ganz gern genutzt. Also der funktioniert wirklich gut.
Ja.
Also immer, eigentlich hatte ich nicht einen Fehler oder sowas. Also gerade was jetzt so Navigation angeht, das Ziel einzusprechen, klappt immer.
Ja, und dann ist es auch wirklich eine gute Erleichterung des Ganzen. Und man hat nicht so dieses Frustrationslevel. Weil wenn du es bei anderen Autos 5-mal sagen musst und dann redest du schon irgendwie wie so jemand, der eine Sprachbehinderung hat oder so und versteht das Auto immer noch nicht, dann gibst du es ja auch auf. Hier probierst du es, es funktioniert, dann hast du einen Erfolgserlebnis und dann wirst du es auch weitermachen.
Ja.
Also das auf jeden Fall sehr gut. Und jetzt kommt die größte Enttäuschung für mich. Also da muss ich wirklich sagen, also ich bin da eingestiegen und dachte schon direkt, das geht gar nicht. Und als ich jetzt hier in Vorbereitung für diese Folge mich, wie gesagt, durch den Konfigurator geklickt habe, ich konnte es nicht glauben. Ich konnte es wirklich nicht glauben. Ich bin vollkommen vom Glauben abgefallen hier. Und es geht um die Innenausstattung. Also blaues Auto, schwarze Innenausstattung. So weit, so gut. Ich bin eingestiegen und ich war mir sicher, ich habe so über das Leder gefühlt, ich war mir sicher, das ist diese Ledernachbildung Artico. Kennt man ja von Mercedes, also kein echtes Leder, soll so den Anschein erwecken, finde ich nicht besonders hochwertig, ist wahrscheinlich langlebig, mag sein, aber
nee, ist es nicht.
Auch das nicht, perfekt, nee. Mega.
Kann ich leider aus erster Hand von berichten, ist es nicht.
Okay, dann verstehe ich noch weniger, warum man das überhaupt verbaut, finde ich schon in der A-Klasse schwierig. Aber in dem GLE habe ich gedacht, das geht gar nicht. Ich habe da wirklich so drüber gefühlt und dachte, jo, alles klar. Habe das auch notiert sofort, so direkt so, ja, Ledernachbildung Artico fühlt sich echt billig an. Und jetzt habe ich rausgefunden und ich kann es wirklich bis jetzt noch, ich glaube, ich habe Luca gerade gefragt, ob ich mich geirrt habe oder so. Aber das war echtes Leder.
Ja.
Aber was war da denn los? Das, hatte die Kuh irgendeine Krankheit oder so?
Also, offensichtlich, der ging es gar nicht gut.
Also ich habe nachgeschaut, das heißt Leder Rough Schwarz. Und es ist jetzt wirklich nicht übertrieben, auch wenn ich manchmal zur Übertreibung neige. Das fühlt sich für mich an wie die billigste Poco-Couch. Also die allerbilligste, die du irgendwo kriegen kannst. So fühlt sich das an. Also ich bin wirklich vollkommen fassungslos, immer noch. Dafür wollen die auch noch, wie viel, 1.600 Euro oder sowas? Das ist absolut, also, nee, sorry. Das geht wirklich für mich gar nicht.
Ihr müsstet Jan gerade sehen, er schüttelt hier nur mit dem Kopf die ganze Zeit. Der ist komplett vom Glauben abgefallen.
Wir haben euch ja immer noch nicht gesagt, was dieses Auto kostet, ne? Aber wie gesagt, auch in der A-Klasse finde ich das schon billig. Da würde ich lieber auf Stoff sitzen. Aber in diesem Auto, nee, da bin ich echt, ich bin komplett raus.
Ja, kann ich verstehen. Also, ich bin jetzt nicht so vom Glauben abgefallen wie Jan, aber ich war doch auch ziemlich enttäuscht. Gerade wenn man halt den Preis schon wusste zu dem Zeitpunkt, dachte man so, heilige Scheiße, das ist aber echt nicht gut.
Ja. Und das Kuriose ist, dann fasst du das Lenkrad an und das ist ja Nappa-Leder und das fühlt sich gut an. Und dann denkst du, ja, guck mal, so könnte es ja sein. Aber nee, ich habe ja hier die Sparversion, für die ich aber trotzdem auch schon extra bezahlt habe. Und das fühlt sich, das ist so, ums Versuchen, ich will wirklich versuchen, das zu beschreiben, ist so ganz, ganz grobes Leder, deshalb wahrscheinlich auch rough, aber es fühlt sich auch mega hart an, also überhaupt nicht weich.
Es fühlt sich halt super unecht an.
Ja.
Ja.
Katastrophe. Immerhin schwarzen Dachhimmel.
Das ist schon mal gut.
Das ist schon mal gut.
Ja, das auf jeden Fall. Was wiederum nicht so gut ist, die Zierleisten, finde ich.
Ja. Auch da gehe ich mit.
Weil da finde ich, dass da hat Mercedes im Programm so ein Material, ich glaube, das heißt Esche-Schwarz ist das, glaube ich, was ich ziemlich cool finde. Es ist nämlich so eine Holzstruktur in so ein bisschen matten Schwarz und das hat gefühlt kein anderer Hersteller. Das finde ich ziemlich cool, weil du hast halt dieses Dunkle, was ja viele mit Klavierlack machen. Klavierlack ist aber ultra anfällig. Ich finde, es sieht gut aus, wenn es frisch ist. Es ist aber halt nach einem Tag gefühlt nicht mehr frisch, wenn du das Auto benutzt hast.
Ja.
Und gerade wenn du es in der Mittelkonsole hast, dann die ganzen Fingerabdrücke, Staub, was auch immer, das ist grausam. Das hast du da halt nicht. Du hast trotzdem dieses Schwarze, es setzt sich ab vom Leder und es hat diese Struktur. Ich finde das persönlich mega cool und ich hätte es auf jeden Fall reinkonfiguriert. Diese silbernen Zierleisten, die wirken einfach so ein bisschen, ja, deplatziert irgendwie.
Ich wollte gerade sagen, du hast nämlich bis gerade eben noch nicht gesagt, wie die Zierleisten denn aussehen. Das sind Alu-Zierleisten.
Ach, habe ich nicht gesagt?
Nee, du hast nur gesagt, die Zierleisten findest du nicht gut.
Ach so.
Kleinen Cliffhanger gebaut.
Ja, bisschen Spannung hier reinbringen.
Unbewusst. Also das sind die serienmäßigen Alu-Zierleisten. Und ja, ich finde auch, die passen nicht wirklich rein. Ich tatsächlich finde, aber ich bin ja auch speziell, es gibt so eine Zierleiste in so einem Nadelstreifen-Look bei Mercedes. Die finde ich richtig cool.
Finde ich auch ganz cool, aber die sind ja auch glänzend.
Ja, ich weiß.
Hast du leider das ein ähnliches, nicht ganz so extrem wie bei Klavierlack, aber du hast auch dieses Problem, dass da auch halt Staub und so weiter sich gerne drauf absetzt. Aber sonst finde ich auch cool, ja.
Die sind echt speziell. Gibt es so auch nicht häufig und geben immer so ein maritimes Flair, finde ich. Hört. Ja, ansonsten können wir vielleicht noch berichten, weil das hat mich auch überrascht. Das Panoramadach ist auch serienmäßig. Das haben wir eben nochmal extra nachgeschaut hier in der Serienausstattung. Also es ist ein großes Panoramadach und das kann man auch ganz öffnen. Fand ich auf jeden Fall bemerkenswert, dass das serienmäßig ist. Und dann haben wir uns natürlich auch nochmal hinten hingesetzt, ne? Und ja, okay, das Auto ist riesig, also haben wir eben gehört. Und von der Beinfreiheit passt das auch, aber... Und das muss ich tatsächlich bemängeln. Kopfreiheit ist nicht so...
Lässt zu wünschen übrig, ja.
Nicht so geil.
Na, SUV-Coupé halt.
Ja, einmal mehr. Verstehe ich nicht.
Nee, ich auch nicht. Das ist ja das Ding.
Macht immerhin muss man sagen, beim Kofferraumvolumen ist das, was man verliert, relativ überschaubar. Ich habe mal nachgeschaut, 460 Liter. Das liegt natürlich auch daran, dass es der Plug-in-Hybrid jetzt war. Und der GLE 350DE, also nicht als Coupé, hat 490 Liter. Also das ist, finde ich, echt überschaubar, die Differenz.
Ja, das stimmt. Das ist echt okay.
Also klar, wenn man dann bis unter das Dach lädt und Sitze umklappt, dann wird es natürlich deutlich mehr. Aber das liegt ja in der Natur der Sache.
Ich würde ganz gerne noch mal einmal kurz zur Verarbeitung zurückgehen oder zu den Materialien, die so benutzt wurden. Wie wir ja schon mehrfach jetzt gesagt haben, handelt es sich um ein sehr teures Auto in einer sehr hohen Klasse. Und wir haben mal in einer Folge, ich habe gerade noch überlegt, welche Folge das war. Ich weiß nicht, war es der Megane? Haben wir, glaube ich, über die Türtaschen gesprochen. Das beim Megane waren die nämlich, glaube ich, mit Stoff, ne?
Ja.
Richtig? Ja, beim GLE nicht.
Gut,
einfach Hartplastik.
Kann man jetzt nicht erwarten in der Klasse.
Ich weiß nicht, das sind so Sachen, die mich wirklich fertig machen. Dann hast du da so eine Flasche drin und die klimpert dir da einen vor. Oder so eine Plastikflasche, die ganze Zeit gegen Plastik haut. Also ich finde das halt super nervig. Und das in so einem teuren Auto, was ja an sich per se erstmal, das kann man glaube ich schon mal vorwegnehmen, relativ ruhig im Innenraum ist, das treibt mich zur Weißglut.
Ja, das sind halt genau diese Punkte, wo wahrscheinlich die Hersteller denken, da können wir noch was sparen. Es wird wahrscheinlich den wenigsten auffallen. So ist vermute ich, die Denke. Aber genau das fällt ja Leuten auf.
Genau, weil so eine Türtasche nutzt du ja. Das ist jetzt nicht irgendwie so ein Bereich, wo du sagst jetzt irgendwie, keine Ahnung, unterm Armaturenbrett ganz hinten in der letzten Ecke, wo du nicht hinfühlst, sondern so eine Türtasche packst du jeden Tag gefühlt irgendwas rein. Und wenn das da drin rumklimpert, merkst du es halt. Und da so Einsparungen zu machen, verstehe ich einfach nicht. Also gerade wenn man halt auch noch in Bezug nimmt, was für ein Preis mittlerweile aufgerufen wird für so ein Auto, ne?
Ja. Absoluter Rückschritt. Bin ich komplett bei dir.
Schlimm.
Ja, aber für mich weiterhin die Innenausstattung.
Ja, ich weiß.
Also da,
klar.
Da würde ich auch Plastiktürtafeln für in Kauf nehmen, wenn die da richtiges Leder reinbauen würden.
Ja, aber es ist ja schade, dass man schon sagt, okay, ich würde das eine gegen das andere ein. Das wäre schön, wenn einfach beides vorhanden wäre, weil wir halt wirklich von einem teuren Auto reden. Dass man sagt, okay, da gehe ich von aus, dass alles irgendwie passt. Es ist ja ein Premium-Hersteller, es ist ein Premium-Produkt und wir reden bei SUV halt wirklich in der oberen Preisklasse. Wir reden nicht vom Einsteiger-SUV oder irgendwas. Und dann finde ich halt, dass sowas, dass man da gar nicht drüber reden müsste eigentlich.
Ja, das stimmt.
Ich finde es traurig.
Absolut. Okay, bevor es noch trauriger wird, lass uns zu den technischen Daten springen.
Technische Daten.
Und jetzt haben wir eben überlegt, wie machen wir es beim GLE Coupé? Man könnte jetzt natürlich irgendwie sagen, ja, es gibt den Motor, den Motor, den Motor, den Motor. Ich glaube, wir beschränken uns darauf, es gibt das GLE Coupé mit einer Vielzahl an Motoren. Und die jetzt alle aufzuzählen, das würde definitiv den Rahmen sprengen und das würde... Ich glaube, selbst uns langweilen. Ne? Beim Achter in der letzten Folge war es ja schon spannend, die unterschiedlichen Motoren und da auch nochmal auf die Unterschiede einzugehen. Aber jetzt beim GLE Coupé jeden einzelnen irgendwie hier wiederzugeben, das wäre echt too much. Deshalb konzentrieren wir uns wirklich nur auf unser Fahrzeug, den GLE 350 DE 4MATIC Coupé.
Mhm. Und wo wir gerade bei sperrigen Namen sind, würde ich ganz gerne auch mal eben den Motorbaucode zum Besten geben.
Alles klar.
Und zwar haben wir da den OMG 654MDE20.
Nochmal weg.
Zack.
Also das ist ja wirklich einfach zu merken.
Mhm. Wir erinnern uns zurück an den Golf Country 1P.
Ja.
Kann so einfach sein eigentlich.
Das andere ist der Fortschritt.
Ja, scheinbar.
Okay, und jetzt schlüsseln wir das Ganze nochmal auf. Also wir haben ja schon gesagt, es ist ein Dieselhybrid. Das heißt, wir haben ein 2 Liter Vierzylinder Diesel. Das ist der OM654M. Und das bedeutet, wir haben nur vom Verbrenner 197 PS und 440 Newtonmeter maximales Drehmoment. Bis 2023 gab es den OM654 ohne M. Und da wird es auch mega kurios. Man könnte jetzt ja denken, okay, wahrscheinlich fast der gleiche Motor. Er hat sogar einen anderen Hubraum.
Mhm.
Da wurde scheinbar ein größerer Aufwand betrieben, als es jetzt die Kürzel vermuten lassen. Hatte auch ein bisschen weniger PS. Naja, war alles ein bisschen weniger. Aber in unserem Fahrzeug haben wir ja nicht nur den Diesel, sondern eben auch noch einen zusätzlichen Elektromotor. Der leistet nochmal 156 PS und 440 Newtonmeter. Aber wie wahrscheinlich die meisten von euch wissen, werden diese Leistungen nicht einfach nur zusammenaddiert. Da gibt es immer so einen kleinen Verlust. Und deshalb beträgt die Systemleistung jetzt 333 PS und 750 Newtonmeter.
Und das schon amtlich.
Auf jeden Fall. Fahrleistung haben wir auch noch für euch.
Und zwar macht er den Sprint von 0 auf 100 in 6,9 Sekunden. Und dann hat er einen Topspeed von 210.
Ja, das ist recht wenig, ne?
Das ist ein bisschen traurig. Über 300 PS, 210 km/h. Hm. Naja, und was man auch noch erwähnen müsste, ist, den Wagen gibt es immer nur mit Allrad und er hat immer eine 9 G-Tronic Automatik an Bord.
Genau. Und der Elektromotor ist in diese 9 G-Tronic integriert. Also es ist ein großes Modul. Und wie ihr euch jetzt sicherlich schon denken könnt, großes Auto mit zwei Motoren so gesehen, das ist nicht leicht.
Nee, das ist alles andere als leicht. Und zwar reden wir von einem Leergewicht von 2770 Kilo. Das schon echt, also das ist ultra viel.
Ja, es ist wirklich ultra viel. Und dementsprechend ist die Zuladung auch nicht ganz so hoch, muss man sagen. Denn die Zuladung beträgt 460 Kilo. Wenn man jetzt überlegt, da sitzen vier gut genährte Männer drin. Kein Gepäck mehr.
Nee, das war's.
Ja, immerhin hat er eine hohe Anhängelast. 2,7 Tonnen. Kann der GLE ziehen. Das ist ja schon mal gut.
Ja.
Ja, heutzutage ist das aber schon ganz gut, ne? Also.
Das stimmt. Aber gut sind für mich 3,5 immer noch.
Okay. Es geht immer mehr.
Ja, das stimmt.
Interessant wird es aber tatsächlich nochmal bei der Batteriekapazität, denn die ist ziemlich groß. 27 Kilowattstunden ist die Nettokapazität. Und das ist tatsächlich bemerkenswert, ist die Ladeleistung. Also serienmäßig kann der GLE mit 11 kW nachladen. Das ist für einen Plug-in-Hybrid jetzt nicht bahnbrechend, aber ordentlich. Aber es gibt einen optionalen DC-Lader für 595 Euro. Und damit kann man den GLE an Schnellladern dann sogar mit 60 kW nachladen. Und das ist wirklich echt gut. Damit, sagt Mercedes, soll der Akku von 10% auf 80% in 29 Minuten geladen werden. Und ich weiß, und ihr wisst es jetzt ja zumindest aus der Sonderfolge, wenn ihr die gehört habt, der A3, den ich fahre, das ist ja auch ein Plug-in-Hybrid. Und der lädt mit maximal 3,7 kW. Und so braucht diese ganz, ganz kleine Batterie, die mal so eben, wenn es gut läuft, 50 Kilometer Reichweite schafft, 4 Stunden. Dagegen ist das hier wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Und auch die Reichweite, muss man dazu sagen, ist auch nicht schlecht, ne? Die elektrische Reichweite.
Ja, genau. Und zwar reden wir von der elektrischen Reichweite von 99 Kilometern. Mercedes gibt einen etwas anderen Wert an.
Ja, das ist wieder ganz komisch. Also man berechnet ja eigentlich mittlerweile, es hat sich ja eigentlich so eingebürgert, nach WLTP.
Mhm.
Mercedes gibt auf ihrer Seite den EAER-Wert an. Der soll 112 Kilometer betragen. Ja, ob nun 99 oder 112, ist auf jeden Fall eine ganz ordentliche Reichweite.
Grob 100 Kilometer, sage ich mal, für ein Hybrid ist schon beachtlich.
Ja. Und auch der Verbrauch, klar, das ist natürlich immer mega geschönt, aber der kombinierte Verbrauch ist angegeben mit 0,6 Litern pro 100 Kilometer plus 25,5 Kilowattstunden Strom. Und es gibt aber tatsächlich auch einen Verbrauch bei entladener Batterie. Und der fällt, finde ich, mit 6,8 Litern auf 100 Kilometer auch echt nicht schlecht aus.
Ja, gerade wenn man halt das Gewicht dazu mit betrachtet, ne, dann ist es schon wirklich wenig.
Ja. Und es gibt noch einen weiteren Punkt. Ich will ihn jetzt nicht zu hoch loben, weil wir haben ja in der letzten Folge gerade gelernt, der Achter, wir erinnern uns, hatte 90 Liter Tank. Aber der GLE als Plug-in hat immerhin einen 65 Liter Tank. Und das ist auch, deshalb sage ich, immerhin nicht gang und gäbe, denn viele Plug-in-Hybride haben wirklich winzige Tanks.
Mhm.
Also das auch nicht so schlecht. Also die kumulierte Reichweite ist auf jeden Fall angegeben mit über 1000 Kilometern. Und das ist natürlich schon ordentlich.
Das stimmt. Wir haben ja jetzt ganz lange drumherum gesprochen, wo denn der Preis liegt.
Mhm.
Und ihr wisst ja, am Ende vom technische Datenkapitel gehen wir immer auf den Preis ein. Und jetzt haben wir ja wirklich lange hier den Cliffhanger aufrecht gehalten. Und jetzt müssen wir ihn mal droppen. Wir haben hier einen Basispreis, dazu muss man auch eben kurz sagen, der ist auch schon wieder etwas anders heutzutage. Wenn wir jetzt in den Konfigurator reingehen, sind es irgendwie 105 noch was. Da zu dem Zeitpunkt, wo der Wagen hergestellt wurde, der hatte eine Erstzulassung von Ende 2023, genau, mhm. Der hatte da einen Basispreis von 103.429,45 €.
Die finde ich wichtig.
Ja, hatten wir ja schon mal, bei Mercedes ist ja immer mit Nachkommastelle. Sonst würden sie einfach Minus machen.
Ja, das wird nichts.
Ja. Unser Exemplar war aber ja nicht ganz leer. Er hatte noch ein paar Extras drin.
Aber ja auch nicht voll, ne?
Nee, aber auch nicht voll. Das
auch gerade gemerkt, ne? Also aufpreisfreie Farbe, keine Zierleisten.
So ist es.
Nicht das beste Leder.
Ja, und trotzdem haben wir hier einen Testwagenpreis, nenne ich es einfach mal, von 124.645,55 €. Und das ist, finde ich, schon wirklich eine Stange Geld. Gerade, wenn man sich die Materialien im Innenraum anguckt.
Ja, also da muss man wirklich sagen, da kann man auch nicht mehr irgendwas schönreden. Optik ist ja nun auch Geschmackssache, aber das Auto wirkt ja hochwertig von außen und ist bullig und so. Da würde man sagen, okay, ist einfach sehr teuer, aber passt. Aber im Innenraum, ich muss es leider so krass ausdrücken, ist der Preis nicht gerechtfertigt. Für diesen Innenraum ist der Preis nicht gerechtfertigt.
Absolut nicht.
Okay, und mit dieser Erkenntnis fahren wir mal los.
Fahren.
Ich würde gerne ganz kurz noch nicht mit dem Fahren an sich starten, sondern mit dem drin sitzen. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass man ja schön hoch sitzt, dadurch ja dieses SUV-Feeling hat. Was aber mein Problem bei dem Wagen ist und allgemein bei SUV-Coupés, mir fehlt die Luft nach oben. Ich habe das Gefühl, dass man, obwohl man in so einem riesen Koffer sitzt, trotzdem ein bisschen, ich sage bewusst ein bisschen, weil es immer noch ein großes Auto ist, aber ein bisschen beengt sitzt. Einfach nach oben hin. Es fehlt so diese Luft über dem Kopf. Und das ist auch so ein großer Punkt, der mich bei SUV-Coupés einfach nervt. Weil du hast so einen riesen Koffer und dann sitzt du da drin und denkst du so schon fast, also musst dich so leicht ducken schon gefühlt. Das nervt.
Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Ist das Auto denn vorne flacher als normaler GLE?
Ich würde sagen, ja. Wenn du die Dachlinie anguckst, ich finde, siehst, wenn du von vorne rauf guckst, wenn du dir jetzt die Bilder von außen nochmal anschaust, ich würde sagen, dass es vorne auch schon flacher ist. Ja. Guck dir das mal genau an, wie es schon abfällt. Ich würde sagen, dass das Dach beim normalen GLE höher ist. Weil ich bin auch schon normalen GLE gefahren und da ist es mir nicht aufgefallen, dass ich irgendwie dachte, irgendwas ist hier ein bisschen beengter.
Ja, okay. Also bin ich mir einfach nicht sicher. Müsste man einfach mal nachschauen, ob das tatsächlich so der Fall ist. Kann natürlich sein, dass die Dachlinie schon vorher anfängt oder halt gar nicht so steil aufsteigt. Da muss ich jetzt tatsächlich sagen, das liegt vielleicht aber daran, dass ich einfach kleiner bin. Das ist mir überhaupt nicht negativ aufgefallen. Hinten, ja, ganz klar, logisch. Aber vorne hatte ich wirklich in keinerlei Richtung irgendwie das Gefühl, beengt zu sitzen. Also da würde ich sagen, habe ich eine andere Wahrnehmung gehabt. Ich muss halt sagen, dass ich dieses hohe Sitzen an und für sich mega gut finde und dadurch mich auch wirklich wohl gefühlt habe hinterm Steuer. Dazu muss man sagen, dass unser Fahrzeug ja auch sehr, sehr neu war. Es hatte noch keine 4000 Kilometer auf dem Tacho. Das heißt, es war auch noch alles halt mega gut in Schuss. So. Und deshalb war mein erster Eindruck tatsächlich als ich mich erstmal nur reingesetzt und losgefahren bin und über das Leder hinweggekommen war, tatsächlich ganz gut sogar. Interessant ist ja noch, für diejenigen, die sich jetzt nicht so mit modernen Mercedesen auskennen, wir haben natürlich, wie bei, ist eigentlich mittlerweile bei fast jedem so, ne, gibt nur ein ganz paar, die es nicht haben, den Gangwallhebel an als Lenkstock. So. Mhm. Das mag vielleicht jetzt für Leute erstmal befremdlich klingen, wie gesagt, wenn man es nicht kennt oder so. Aber ich muss sagen, es ist ja super intuitiv, ne?
Ja, finde ich auch. Hatten wir auch schon mal in irgendeinem Kapitel. War das auch beim Renault? Nee, beim Passat war das.
Ja.
Da, wo da ich war es
zum Drehen.
Ja, genau. Und ich finde, bei Mercedes ist das
gar nicht mehr klar.
Nein, natürlich kam ich damit klar, aber
wenn man den Rückwärts statt vorwärts.
Genau, so ist überall gegengefahren, durchgehen. Nee, aber ich finde halt, bei Mercedes ist es einfach super intuitiv gelöst. Es macht einfach direkt Sinn irgendwie. So, mhm. Und du bist sofort drin und denkst nicht groß drüber nach, wie du das Ganze jetzt machst.
Ja, weißt du, woran ich gerade denken muss? Du hattest ja mal als Dienstwagen eine A-Klasse, ne?
Ja.
Was 177 ist das, glaube ich, der Baucode, ne?
Weiß ich gerade gar nicht, ja. Kann
weißt du noch, wie oft du da geflucht hast, weil der immer nicht in rückwärts gegangen ist, sondern nur neutral oder
ja, so? Ja, das ist tatsächlich bis heute ein Problem, dass sie nicht schnell rumswitchen. Aber da kann der Hebel nichts für. Die Bedienung ist ja trotzdem intuitiv. Nur leider ist es einfach irgendwie das System zu langsam. Ich weiß es nicht genau. Aber wenn du halt schnell einpacken willst und von D auf R gehst, mal eben schnell und wieder zurück und sowas, ist ganz oft, dass er neutral hängen bleibt. Und das treibt einen auch zur Weißglut. Ja, das weiß ich noch genau.
Da erinnere ich mich noch dran, gefühlt jedes Mal, wenn wir gefahren sind, oh, der wäre ja nicht reingegangen.
Ja, ja. Es war damals noch schlimmer, aber es ist tatsächlich auch heute immer noch ein Problem leider bei Mercedes.
Ja. Ja. Ich finde es ganz kurios, dass ja bei den aktuellen Mercedes dieser Lenkstockhebel, also der Gangwallhebel, ultra filigran ist. Ne? Das ist ja so ganz, ganz klein und P drückst du halt so drauf an der Seite. Und das wiederum, auch wenn es jetzt überhaupt nichts mit der Bedienung oder so zu tun hat, passt ja eigentlich gar nicht zu diesem ultra wuchtigen Auto, wo alles ja auch eher massiv ist. Mhm. Das ist so ein ganz feinen Hebel.
Ja, stimmt.
Also es ist einfach nur so eine Bemerkung, die ich halt habe, weil ich dachte, so alles, wie gesagt, diese Haltegriffe und so, alles wirkt so massiv. Und es hat keinerlei Auswirkung auf die Bedienung.
Mhm.
Die ersten Meter, die ich gefahren bin, muss ich auch sagen, sehr, sehr komfortabel abgestimmt. Ne? Also wir haben riesige Räder. Das darf man ja nicht vergessen. Das sind 21 Zoll Felgen mit 2,75er Reifen vorne schon. Ne? Also wirklich, das sind bei den meisten Autos keine Hinterreifen. So hier vorne drauf. Und trotzdem super komfortabel. Und ich habe mich gefragt, das ist jetzt auch wieder ein interessanter Fakt, was da für ein Fahrwerk verbaut war. Weil wir hatten keine Ausstattungsliste zu dem Auto, zumindest nicht im Auto. Und als ich jetzt im Konfigurator war, habe ich mir nämlich noch gedacht, es fühlte sich für mich tatsächlich an wie ein Luftfahrwerk und bin durchgegangen und zum Zeitpunkt dieser Aufnahme zumindest kann man kein Luftfahrwerk in dieses Auto reinkonfigurieren. Und in der Serienausstattung ist auch nichts von Luftfahrwerk vermerkt. Da steht nämlich tatsächlich, was haben wir hier, Fahrwerk mit Stahlfederung mit adaptivem Dämpfungssystem. Da habe ich noch gedacht, dafür war das aber sehr, sehr komfortabel. Mhm. Aber dann hast du mich aufgeklärt, ne?
Ja. Also wir hatten tatsächlich eine Luftfederung an Bord, die Airmatic, so heißt sie ja bei Mercedes. Ich konnte es tatsächlich durch meine Arbeit halt einfach abfragen, die Fahrgestellnummer von dem Wagen, und habe da gesehen, dass die Luftfederung an Bord war. Hätte mich auch sehr gewundert, wenn das keine Luftfederung gewesen wäre, weil dafür war es schon extrem komfortabel. Also das war auch tatsächlich das Erste, was mir aufgefallen ist. Man muss dazu sagen, da wo ich wohne, wenn ich Richtung Stadt einwärts fahre, darf ich immer über so eine schöne 30er-Zone, die sie jahrelang vernachlässigt haben, fahren. Das heißt, da sind schon echt gut viele Schlaglöcher drin. Also der Belag ist wirklich grausam. Und ich bin mit dem Wagen so quasi rübergeschwebt, könnte man fast sagen. Da war ich schon direkt positiv beeindruckt. Also habe ich direkt gedacht, das ist wirklich gut.
Ja, definitiv. Plus, es ist halt auch sehr, sehr gut gedämmt, dieses Auto.
Mhm.
Also im Innenraum ist das Auto super leise, sehr angenehm, wenn man wirklich nicht zügig fährt, sondern einfach so ganz normal fährt, kriegt man gefühlt auch gar nichts mit von dem Antrieb. So. Also ich finde, beim Langsamfahren ist das Auto sehr leise, gut gedämmt, sehr komfortabel und das passt einfach zu diesem großen SUV-Feeling.
Mhm. Ja, absolut.
Gleiches gilt auch für die Lenkung. Ich finde diese Lenkung auch, ist eine komfortabel abgestimmte Lenkung. Ziemlich leichtgängig für so ein großes Auto. Mit der, ja, wenn man es so sagen will, mit der Tendenz, vorsichtig ausgedrückt, ins Schwammige. So, ist keine direkte Lenkung. Finde ich aber nicht schlimm. Passt eigentlich
gut zu dem Auto, weil das ist jetzt auch wie der Achter schon kein Auto, wo man denkt, damit gehe ich jetzt einmal hier ein paar Kurven räubern so. Und das Auto hat eine Hinterachslenkung und das wiederum macht echt einen großen Unterschied, denn für so einen Koloss ist der Wendekreis ziemlich klein. Ich habe mal nachgeschaut, 11,87 Meter.
Also ich muss sagen, mit der Lenkung bin ich soweit in der Stadt auch sehr zufrieden gewesen, weil die wirklich den Wagen irgendwie kleiner wirken lässt, könnte man fast sagen. Mhm. Weil man halt relativ wendig und ja, entspannt damit fahren kann. Ich weiß aber gar nicht, bist du auf der Autobahn eigentlich mit höheren Geschwindigkeiten einmal gefahren?
Irgendwie so 160 oder so mal, ne?
Aber ja, ne? Nicht. Okay, weil obenrum wird der Wagen super unruhig und dadurch, dass die Lenkung so extrem wenig Rückmeldung hat, fällt einem das nicht so leicht, die Spur zu halten. Und das finde ich halt, ich fand das super befremdlich. Also so ab 180 ungefähr war das wirklich dadurch, dass er nun mal groß ist, viel Angriffsfläche für Wind bietet, das ist ja beim SUV relativ normal, hat er natürlich so ein bisschen die Tendenz, auch mal in der Spur so ein bisschen sich zu versetzen, aber so ein bisschen halt nach links und rechts zu nehmen. Dadurch, dass du aber gefühlt um die Nullstellung halt gar keine Rückmeldung hast, ist es einfach, dass du da halt echt relativ viel am Lenkrad am Gange bist. Das fand ich mega, mega ungutes Gefühl halt irgendwie. Deswegen bin ich mit der Lenkung nicht so richtig zufrieden.
Ja, okay. Also ich fand es, wie gesagt, jetzt nicht so auffällig, aber ich bin jetzt auch nicht so schnell gefahren. Ich bin ja eh ein ruhiger Typ, ne? Nicht so ein Heizer wie du,
ja, ist ja klar.
Genau. Ich lasse immer eher ruhig angehen. Ja, von daher ist mir das jetzt nicht negativ aufgefallen. Ja, die Lenkung ist leichtgängig, aber ich fand es jetzt eigentlich passend.
Also wie gesagt, untenrum gebe ich dir recht, obenrum fand ich nicht mehr gut. Also es war wirklich so, dass ich relativ schnell wieder runtergegangen bin vom Tempo. Irgendwo so auf, weiß nicht, 160, 170, dann wieder, wo ich gedacht habe, nee, das...
Ja, um dich auch mal ein bisschen zu setteln. Nicht immer heizen hier, immer...
Ja, aber schon schade, wenn du überlegst, dass du so ein...
Du kannst ja eh nur 210 fahren, geht nicht mehr.
Ja, 215 laut Tacho. Mhm. Und auch die hält ja nicht so 100%, also geht zwischendurch wieder so ein bisschen runter dann, ja, mal.
Das ist zum entspannten Cruisen, damit du auch diesen 0,6 Liter Verbrauch auch schaffst. Mhm. So, und jetzt haben wir ja wirklich lange um den heißen Brei geredet. Denn jetzt kommen wir mal zu dem, was das Auto eigentlich ja wirklich sehr spannend macht, zumindest in unserer Vorstellung. Und das ist der Antrieb. Und ich würde jetzt mal vorne anfangen. Also wir fahren jetzt los und die Batterie ist auch ein bisschen aufgeladen. Und wenn man jetzt so dahin gleitet, und wir können ja auch tatsächlich ganz offen sprechen, wir sind mit diesem Auto zu Michael gefahren aus der Scuderia-Folge, die ihr hoffentlich gehört habt. Wenn nicht, dann solltet ihr das auf jeden Fall nachholen, wenn ihr mal hören wollt, wie Luca und ich richtig ins Schwärmen geraten, dann zieht euch auf jeden Fall mal die Folge 14 rein. Da sind wir ziemlich viel über Land gefahren und ich bin hingefahren. Und da muss ich sagen, wenn man wirklich nur so dahin gleitet, also ohne Leistung abzurufen, du fährst auf die Landstraße und dann fährst du 100 und dann hältst du die 100, dann passt die Kombi gut.
Ja, man kriegt kaum was von mit. Es ist sehr, sehr gut alles gedämmt. Es ist super entspannt.
Genau, es ist leise, das Auto verbraucht fast gar nichts, du fährst fast ausschließlich im Elektromodus. Das geht bis maximal 140 km/h, dann springt der Verbrenner an und da ist das Auto wirklich flüsterleise, also du hörst halt einfach nichts.
Ja. So.
Das finde ich mega. Also das ist, und es ist auch ungewohnt, in so einem wuchtigen Auto zu sitzen und du hörst einfach nichts. Mhm. Das ist irgendwie so.
Ich finde, selbst die Reifen hörst du kaum.
Ja, weil das Auto so gut gedämmt ist, ne? Das ist krass. Also sonst, genau, sonst ist es ja oft bei Elektroautos, dass man dann die Abrollgeräusche laut hört. In diesem Auto eigentlich fast gar nicht. Ja. Und dann springt der Verbrenner dazu. Und dann ist es alles andere als ruhig. Ist vorbei mit der Ruhe.
Ich wollte gerade sagen, dann war es das. Und dann war es das vor allem auch mit der Souveränität. Man hat nicht mehr das Gefühl, dass man in einem hochwertigen Fahrzeug sitzt. Ja. Das vorsichtig auszusprechen.
Ja, das ist also in dem Moment, wo dieser Verbrenner, der 2 Liter Diesel, dazu stößt, wird es plärrig.
Mhm. Und vor allem, wenn man in diesem normalen Hybridmodus ist, das ist ja der Modus, der eigentlich immer an ist, wenn du mit dem Wagen fährst, steigt der Motor auch immer so unvermittelt, unnötig, mit so super hoher Drehzahl einfach ein. Und du denkst, bin ich im Sportmodus gelandet oder irgendwas? Nee, ganz normal. Der steigt nicht ein, das ist, dass du erstmal bei 1.500 Touren oder sowas, sondern der kommt direkt mit 3. Kommt dann, morgen, so, dreht erstmal übelst hoch und denkst, Alter, was war das denn jetzt?
Und dadurch wird es ja auch so plärrig.
Ja,
so, genau. Genau dadurch wird es halt alles andere als souverän. Und dann denkst du plötzlich, boah, das ist aber unangenehm vom Feeling her,
so der Vortrieb passt ja sogar, kann man jetzt ja nichts gegen sagen, auch so ein Zwischensprint und so, das ist ja alles super. Ich meine, 750 Newtonmeter ist ja halt auch einfach eine heftige Ansage, aber das Gefühl, das du dabei hast, also jetzt, du guckst nicht auf den Tacho, sondern das Gefühl und das, was du hörst, denkst du einfach, das ist wirklich unangenehm. Das
ist grausam. Ja. Also ich finde es wirklich richtig schlimm.
Also dieser Vierzylinder, der wirkt permanent immer angestrengt und der ist einfach dem GLE als Auto nicht würdig.
Nee, einfach nur durch diese Klangkulisse. Wenn du den nicht hören würdest, wäre es von den Fahrwerten ja alles okay. Obwohl, ja, du merkst natürlich so ein bisschen diese Vibration durch die hohe Drehzahl.
Genau.
Wenn man jetzt natürlich dann im Vergleich einfach so einen Sechszylinder-Diesel nehmen würde, der wäre halt deutlich weniger von den Touren halt dabei bei der gleichen Geschwindigkeit und du würdest es einfach nicht so merken. Aber es ist, also ich finde es wirklich richtig unangenehm.
Ja.
Und ich denke mir auch immer so, wie das auch von außen sich anhört wahrscheinlich.
Naja.
Und das, wir reden jetzt nicht davon, dass man jetzt voll reingelatscht hat.
Nein.
Sondern so ein normaler, keine Ahnung, du fährst aus dem Ort raus, 50 auf 100, beschleunigst ein bisschen schneller, sodass der Elektromodus nicht mehr reicht, weil er doch auch relativ schnell an seine Grenzen kommt bei dem Gewicht. Logischerweise muss dann der Motor schon mal irgendwann helfen. Und dann ist das hört sich an, als wenn du gerade wie ein Bekloppter reinlatscht. Aber in Wirklichkeit hast du vielleicht gerade mal 30% irgendwie gegeben oder irgendwas.
Ja, und dann gibt es noch ein Problem. Und das hat mit dem Getriebe zu tun. Diese neuen G-Tronic an und für sich ist, finde ich, ein super Getriebe. Ne? Also in einem normalen Verbrenner finde ich die super.
Mhm.
In diesem Fall, wenn du quasi, genau wie du eben geschildert hast, aus dem Elektromodus rausgehst, hast du das Gefühl, also erstmal dauert es eine kleine Gedenksekunde, bis dann der Motor anspringt. Und dann hat man das Gefühl, manchmal weiß der Motor gar nicht, welchen der neuen Gänge nehmen wir denn jetzt?
Mhm.
Wir haben ja 9 zur Auswahl. Wollen wir den? Oder vielleicht die 4? Oder vielleicht auch die 6? So. Mhm. Und das wirkt, also das ganze Zusammenspiel passt einfach nicht.
Ja. Es wirkt, als wenn er überfordert wäre. Und das Komische ist, dass er dann teilweise auch noch mal so zwischendurch, als wenn er sich nicht sicher war, dachte, okay, das war jetzt doch der falsche, auf einmal kloppt er so einen Gang rein nochmal. Und dann hast du mal so einen kleinen Ruck und denkst so, hä, was war das denn jetzt gerade? Ich habe die Gaswiderstellung nicht verändert. Und trotzdem denkt sich der, doch, die 4, bam. Das weiß ich nicht. Es wirkt einfach super unsouverän.
Ja, das stimmt leider. Aber, um was Positives zu sagen, da war ich selber auch verwundert, mein Testverbrauch.
Mhm.
Weil jetzt haben wir ja drüber geredet. Also, ja, Dieselhybrid, hohe Reichweite. Angegeben haben wir uns gemerkt, 0,6 und 25,5 Kilowattstunden. In meinem Fall, das war jetzt sehr viel Landstraße, aber schon auch mal mit Verbrenner, bin ich beim Testverbrauch gelandet von, Achtung, 2,8 Liter.
Jo.
Und 12,8 Kilowattstunden.
Mhm. Der Segler.
Also wenn man das jetzt überlegt für ein 2,8 Tonnen SUV, 2,8 Liter, ich meine, ja, das war jetzt natürlich auch gute Testfahrt, viel über Land und so,
war ich schon
stolz. Habe ich ein Foto gemacht und erstmal mir selber imaginär auf die Schulter geklopft.
Sehr gut. Ja, für so einen Koffer ist das schon wirklich sehr, sehr wenig.
Und deiner?
Jetzt werde ich hier wieder den Kakao gezogen. 2,9.
Ja. Weißt du da?
Ja, aber bei mir, nee, weiß ich nicht mehr, habe ich nicht drauf geguckt, aber du meinst wahrscheinlich, wo ich da wieder zurückgefahren bin?
Ja.
Da war aber der Akku ja auch schon leer, oder nicht?
Nicht ganz.
Ich nicht?
Nee, war noch ein bisschen was.
Okay. Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht so gut. Ich bin eigentlich relativ entspannt gefahren, oder?
Ja. Ja. Aber ich habe ihn auch abfotografiert.
Ja, dann hau auf.
7,2.
Ja.
Aber ist auch.
Und wie viel Kilowattstunden?
3,6.
So.
Ja.
Hier. War nämlich kaum noch Elektro-Power vorhanden.
Ja, du hast einfach kaum noch genutzt.
Ja, genau, das wird es gewesen sein.
Nein, aber was ich damit sagen will, ist, selbst wenn die Batterie, weil die war dann irgendwann ja leer und Mercedes gibt ja an, was haben wir eben gesagt, 6,8, ne?
Mhm.
Ohne Elektrounterstützung. Das heißt, da warst du ja dann schon relativ nah dran. So, und so oder so finde ich den Verbrauch tatsächlich gut. Wobei man jetzt auch dazu sagen muss, natürlich bei höheren Geschwindigkeiten ergibt sich dann nicht wirklich so ein Sparvorteil. Weil dann hast du natürlich aufgrund des kleinen Motors hast du immer hohe Drehzahl. So, das heißt, wenn du wirklich eher so viel Langstrecke fährst, ist es, glaube ich, nicht das Richtige. Ist das nicht der richtige Antrieb.
Ja, komplett. Und das ist ja eigentlich der Sinn von einem Diesel.
Genau, von einem Diesel.
Ja.
Aber nicht von einem Diesel-Hybrid scheinbar.
Ja, aber dann denke ich mir, dann kannst du ja eigentlich, könntest du für den gleichen Nutzen ja auch einfach einen Benzin-Hybrid nehmen.
Ja.
Das ist ja kaum ein Unterschied eigentlich.
Ich glaube, dass der Use Case, deshalb gibt es wahrscheinlich auch Dieselhybrid nicht so häufig, den die dann sehen, ist wahrscheinlich irgendwie unter der Woche elektrisch fahren. Mhm. Aber wenn du dann mal die weite Strecke hast, dann hast du halt den Diesel, der immer noch sparsamer ist als ein Verbrennerhybrid.
Vermutlich. Das wird wahrscheinlich der Grund sein.
Und grundsätzlich muss ich auch sagen, dass ich immer noch das Konzept vom Dieselhybrid ziemlich gut finde. Also ich finde, dass es gibt schon, wie ich gerade angedeutet habe, den Use Case dafür. Du hast halt eine relativ hohe elektrische Reichweite. Und wenn du wirklich entspannt fährst, wird ja auch der Verbrauch gut gesenkt, wie man an meinem Testverbrauch von 2,8 Litern sehen konnte. Aber es passt halt einfach gar nicht zum GLE. Oder?
Sind wir da nicht eigentlich schon quasi im Fazit eigentlich gerade?
Nee, noch nicht.
Nee? Oh, okay. Ich bin mal gespannt, ja.
Oder aber, das müsste ein Sechszylinder-Dieselhybrid geben.
Ja, auf jeden Fall. Das wäre ganz was anderes. Aber das wird wahrscheinlich vom Platz nicht funktionieren oder wird das Ding noch mehr wägen.
Oh. Ja gut, aber ob es um 2,7 Tonnen oder 2,9 Tonnen wie ist auch völlig egal.
Ja. Ich auch, das stimmt.
Aber ich habe noch eine Sache, die ich noch erwähnen möchte. Und das sind eigentlich sogar zwei Sachen. Und zwar haben wir das Auto ja noch gewaschen, ne? Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ja.
Sind wir hier in eine Waschanlage gefahren. Und jetzt haben wir ja auch schon gehört, das Auto ist ziemlich groß. Das heißt, fahren wir jetzt am besten hier in so eine Standi-Waschanlage von einer Tanke oder so. Mhm. Und als erstes, und das fand ich wirklich bemerkenswert, habe ich, also vielleicht lebe ich auch im gestern oder so, habe ich das zum ersten Mal gesehen. Wir sind reingefahren, wir haben noch nichts gemacht. Das Auto hat erkannt, dass wir in der Waschanlage sind und den Waschanlagenmodus angeboten.
Ja.
Das war ich schon mal richtig krass. War ich total von geflasht. Und ich habe auch davon extra noch mal ein Foto gemacht. Also Waschanlagenmodus bedeutet, Spiegel werden eingeklappt, Parktronic wird deaktiviert, Regensensor wird deaktiviert, Fenster und Pano werden geschlossen und das Fahrwerk wird angehoben. Und das alles automatisch auf einen Knopfdruck.
Im Fahrwerk wusste ich tatsächlich nicht.
Okay. Mhm. Fand ich mega. Ja. Also das war wirklich richtig clever. Das ist sowas, wo ich sage, das ist mega guter Fortschritt.
Mhm.
Also da, nur falls man irgendwas davon vergisst, hat er das erledigt. Und jetzt kommen wir zu der lustigen Anekdote. Kannst du dich noch erinnern, was dann passiert ist?
Nö.
Ja, da hast du das wahrscheinlich absichtlich verdrängt. Dann sind wir da reingefahren. Ne? Mhm. Du bist gefahren.
Mhm.
Und was ist dann passiert, als du den Gang einlegen wolltest, also N?
Weiß ich nicht. Ich hab's echt verdrängt scheinbar. Was ist da passiert?
Ja, du hast N nicht reinbekommen.
Ist nicht reingegangen wieder?
Genau. Ja,
perfekt.
Ich glaube, ich weiß, ich habe mich ganz voll. Und weil du ja vorhin noch gesagt hast, wie intuitiv das mit dem Gangwahlhebel und so ist. Und du bist quasi aus D, wolltest du in N und der ist in R gesprungen. Und du, ja Junge, was ist das denn hier? Da bist du schon wieder so nervös geworden und ich konnte gar nicht mehr, weil ihr müsst wissen, der zeitliche Abstand zwischen der Vegan-Folge oder zu dem Zeitpunkt, wo wir den Vegan gefahren sind, dem GLE, war gar nicht so groß. Und du hast dich ja da schon darüber aufgeregt. Und dann passiert einfach ein paar Wochen später das Gleiche mit dem anderen Auto in der Waschanlage. Und ich saß da drin und ich konnte wirklich absolut gar nicht mehr, wie du dann schon wieder so nervös an diesem Hebel. So,
Oh, perfekt. Nee, das habe ich tatsächlich verdrängt, aber ja.
Ja.
Ich scheint ein roter Faden zu sein,
auf jeden Fall. Ich habe es nicht vergessen.
Ja, perfekt. Freut mich, dankeschön.
Ja, okay. Das war, fand ich, nochmal einen kurzen Lacher wert. Und auch wenn es jetzt zu deinen Lasten war, wenn mir sowas passiert, ich würde es genauso erzählen. Das könnt ihr mir glauben. Ja, damit würde ich dann sagen, haben wir es jetzt aber und können ins Fazit reinstarten.
Fazit.
Willst du mal anfangen?
Ja, gerne. Also erstmal möchte ich gerne mit der Gattung SUV-Coupé anfangen. Ich verstehe diese Autos absolut nicht. Also in meinen Augen ist es halt komplett überflüssig. Genau das ist ja das, was oftmals vielleicht auch den Reiz ausmacht bei vielen, dass sie sagen, okay, dieses Unnötige ist halt das, was ich irgendwie cool finde und dass ich macht es irgendwie begehrenswert oder wie auch immer. Das ist komplett bei mir vorbeigegangen, weil für mich ist halt ein SUV irgendwie an sich zwar unnötig groß, ja, aber dafür halt auch irgendwo praktisch. Du hast halt viel Platz, Leute können hinten gemütlich sitzen, du hast einen großen Kofferraum, du hast in der Regel eine hohe Anhängelast, bla bla bla. Du hast einfach, es hat auch einen gewissen Nutzen. Es ist ja nicht nur dieses, ich habe ein unnötig großes Auto und fahre den ganzen Tag durch die Stadt, sondern du kannst ja auch mit dem SUV in der Regel schon auch viel machen und hast halt diesen Vorteil, durch ein großes Auto auch viel Platz zu haben, logischerweise. Und das hast du halt in einem SUV-Coupé halt nicht mehr in dem Moment. Und dazu kommt halt noch, bei normalen Autos, wenn du da halt ein Coupé statt einer Limo nimmst, hast du in der Regel halt eine super schöne Form, in meinen Augen. Ist halt dann, sieht halt sehr elegant aus. Hast du beim SUV-Coupé in meinen Augen halt auch nicht. Das sieht halt irgendwie, finde ich, ein bisschen plump, also sehr, sehr wuchtig irgendwie aus, aber nicht schön. Ist ja nicht elegant irgendwie so ein Auto. Deswegen verstehe ich es einfach nicht. Also ich kann es nicht nachvollziehen, warum man sich ein SUV-Coupé holt. So, kommen wir als nächstes dann zum Antriebskonzept.
Das war jetzt der erste Rage.
Ja, kann man
so sagen. Luca macht sich scheinbar gerade erst warm.
Ja, ich bin nicht komplett angetan, wie die Leute vielleicht auch schon merken. Aber also das Antriebskonzept an sich finde ich von der Idee mega gut. Und man hat ja eigentlich vorher mal gedacht, wieso ist nicht vorher mal irgendjemand auf die Idee gekommen, vielleicht das auch mit dem Diesel zu kombinieren, gerade weil es ja darum geht, extrem sparsam zu fahren. Und wenn du sparsam fahren willst, nimmst du halt nur mal einen Diesel. Wie gesagt, das Konzept an sich finde ich gut, die Grundidee ist gut. Und ich kann mir vorstellen, ohne es selber gefahren zu sein, dass es vielleicht in der C-Klasse zum Beispiel oder so ganz gut auch funktioniert. Weil da ein Vierzylinder-Diesel ja nicht komplett untermotorisiert ist oder sonst irgendwas. Beim GLE fand ich es wirklich schlecht. Also dieser Vierzylinder, haben wir ja vorhin eben schon gesagt, ist halt von der Klangkulisse und von allem einfach hoffnungslos überfordert. Nicht von den Leistungsdaten. Es reicht aus. Es ist jetzt kein Sprinter, ist okay, hat man auch nicht erwartet. Das ist vollkommen okay, aber diese Soundkulisse von diesem Motor macht einen wirklich fertig. In einem 120.000 Euro Auto oder fast 125.000 Euro Auto möchte ich nicht, dass mich so ein kleiner Motor da vorne einfach komplett anbrüllt und die ganze Zeit einfach nur am Limit irgendwie gefühlt ist, ohne dass ich das Ding an Limit prügel. Also das verstehe ich einfach nicht. Also von daher, das hat mich absolut enttäuscht. Ich finde halt, in so ein großes SUV gehört auf jeden Fall ein Sechszylinder-Diesel rein. Wie man immer, auch immer das kombiniert, ob es möglich ist mit Elektro oder nicht, wie auch immer, weiß ich nicht. Mir hat es tatsächlich nur Spaß bereitet, mit dem Wagen in der Stadt zu fahren, mit Elektro. Dann war es schön ruhig, keiner hat mich angebrüllt, es war super bequem, super luxuriös, könnte man sagen, vom Feeling, weil das Fahrwerk halt da wirklich so gut war. Es war alles super gedämmt, es war schön leise. Das war wirklich schön, das hat Spaß gemacht. Aber sobald der Motor mit ins Spiel kam, also der Verbrennungsmotor mit ins Spiel kam, war ich einfach super enttäuscht.
Okay, das, ja, das abschließendes Urteil. Fahrspaß ja oder nein?
50-50.
50-50?
Ja, in der Stadt ja.
Der Elektro-Luca ja. Jetzt.
Nee, aber also ich, ganz ehrlich, ich weiß, wird ja immer so dargestellt, ich finde Elektroautos so kacke. Die wecken keine Emotionen in mir. Aber wenn du jetzt in der Stadt damit fährst und es schön leise ist, ich habe doch lieber Ruhe, anstatt irgendeinen so kleinen, ich wollte gerade sagen Kackmotor, aber so einen kleinen untermotorisierten sonst was Motor, der mich da einfach anbrüllt die ganze Zeit. Da habe ich lieber Ruhe, dann höre ich lieber gar nichts und sage, okay, fertig, als jetzt irgend so einen unrund laufenden kleinen Motor. Okay. Dementsprechend, finde ich, kann man sagen, 50-50 kommt schon ganz gut hin. In der Stadt bin ich ihn gerne gefahren, weil es einfach extrem komfortabel war. Sobald es aus der Stadt rausging, fand ich es echt schlecht.
Also ist dein Fazit, GLE Coupé, klassisches Stadtauto.
Ja, gefühlt ja. Also, es gefühlt macht der Stadt besser als, und das ist halt das, was halt so extrem dagegen spricht, weil ich ja mir einen Diesel hole, um irgendwie gewisse Langstreckenqualitäten zu haben. Mhm. Und die hat halt der GLE gar nicht. Also von daher macht das Auto im Ganzen für mich absolut gar keinen Sinn.
Mhm. Ja. Also in einigen Punkten kann ich dir auf jeden Fall beipflichten. Ich werde jetzt auch nicht alles nochmal wiederholen. Was ich auf jeden Fall jetzt verraten kann, das habe ich bewusst noch nicht vorher gesagt, um jetzt die Spannung noch nicht irgendwie zu schmälern. Ich bin den Antrieb ja schon mal gefahren, und zwar im GLC. Mhm. Ich fand ihn dort viel passender. Immer noch nicht perfekt. Deshalb finde ich auch den Punkt, den du eben angesprochen hast. Ich glaube tatsächlich, in der C-Klasse wäre das ein wirklich guter Antrieb. Und grundsätzlich, das will ich auch nur noch mal kurz dazu sagen, ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Dieselhybrid, klar, das ist wahrscheinlich nur so ein deutsches Phänomen, aber vom Grundgedanken her mega gut ist. Egal, ob mit 4- oder 6-Zylinder. In diesem Fall jetzt natürlich beim GLE einfach als 4-Zylinder nicht passend. Aber nach wie vor muss ich auch sagen, ich mega beeindruckt war, das hätte ich selber niemals gedacht, dass man dieses Auto normal ohne ein Verkehrshindernis zu sein mit 2,8 Liter fahren kann. Hätte ich einfach nicht gedacht, finde ich bemerkenswert. So, also das ist wirklich richtig, richtig gut. Dass das keinen Spaß gemacht hat, also das kann ich auch gleich sagen, ich hatte keinen Fahrspaß, auch nicht beim Langsamfahren. Ja, ich fand es auch angenehm leise, aber das erwarte ich halt bei so einem Auto. Das ist jetzt für mich nicht so, dass ich das positiv hervorheben muss. Von daher, Fahrspaß hatte ich nicht. Und das lag eigentlich nur am Verbrenner, weil der einfach komplett überfordert ist in diesem Auto. Von daher, ich gebe dir auch da recht, GLE Coupé, wenn nur mit einem Sechszylinder, also am besten 450D oder so nehmen. Aber dann kommt halt das grundsätzliche Problem, ich mag halt das GLE Coupé überhaupt nicht. Das ist einfach nicht mein Auto so. Mhm. Ich bin schon kein großer SUV-Freund und SUV-Coupés verstehe ich absolut gar nicht. So, und selbst unter den SUV-Coupé gehört der GLE auch nicht zu meinen Favoriten. Also da kommen halt einfach viel zu viele Dinge zusammen. Das bedeutet nicht, dass es ein schlechtes Auto ist, überhaupt nicht. Und wie gesagt, Use Case für Dieselhybride sehe ich sogar tatsächlich. Ich würde mir nur wünschen, dass man einfach mal das vielleicht testet. Vielleicht gibt es ja auch Gründe, weshalb das nicht geht, das mit einem Sechszylinder-Diesel zu machen. Könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich mega gut passen würde. Aber es ist nur meine Vorstellung. Und dann steht über allem noch, und das habe ich jetzt bewusst noch gar nicht in die Gleichung mit reingenommen, der Preis.
Mhm.
Und da bin ich wirklich, also da bin ich einfach komplett raus. Wenn ich 125.000 Euro für ein Auto ausgebe, egal was für ein Auto das ist, dann warte ich halt einfach, dass das geil ist.
Ja, so. Und da erwarte ich auch eine gewisse Perfektion. Und ja, wie wir ja schon gemerkt haben, ist die weder im Antrieb noch im Innenraum.
Genau, von daher muss ich einfach sagen, in diesem Fall, es war super interessant, das nochmal zu fahren, auch jetzt nochmal in einem anderen Auto. Dieselhybrid nach wie vor finde ich interessant und ich glaube, es hat eine Berechtigung. GLE Coupé für mich einfach nicht mein Auto. Gar nicht, gar nicht. So, und jetzt interessiert uns natürlich ganz zum Schluss noch, was sagt ihr denn überhaupt dazu? Seid ihr schon mal GLE Coupé gefahren? Seid ihr schon mal Dieselhybrid gefahren? Wollt ihr eure Eindrücke oder Erfahrungen mit uns teilen? Dann macht das sehr gerne. Könnt ihr per Mail machen unter achtungfahrspaß@gmail.com, alles zusammengeschrieben. Oder auch gerne bei Instagram unter @AchtungFahrspaß. Auch da alles zusammengeschrieben, hinten mit Doppel-S. Wir freuen uns auf jeden Fall, von euch zu lesen. Und vielleicht sagen ja auch einige von euch, wir haben dieses Auto seit x-tausend Kilometern und fahren damit immer Langstrecke und das ist eigentlich total gut. Und ihr seht das alles ganz falsch. Auch da, lasst uns gerne wissen, was eure Erfahrungen sind. Und ansonsten würde ich sagen, ist diese Folge an dieser Stelle vorbei. Aber ich kann schon mal einen kleinen Cliffhanger geben. Übernächste Woche. Jetzt will ich den Druck hier nicht zu groß machen auf uns, ne? Nach der Sonderfolge.
Mein Augenbrauen ging schon da oben
wöchentlich. Nee, also nächste Folge in 2 Wochen. Da wird es wieder sportlicher und ich kann auch schon mal verraten, es ist ein Auto, das mehr nach meinem Geschmack ist und es ist das erste gelbe Auto.
Sehr gut.
Da freu ich
mich. Man kann, glaube ich, sagen, das Gewicht geht ein bisschen nach unten wieder, ne?
Ja, wird schwierig, weil sonst hätten wir einen anderen Führerschein bald gebraucht.
Ich glaube auch.
Also, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an dich, Luca. Boah, jetzt habe ich mich schon überschlagen hier, weil ich so kurz davor bin, hier zu beenden. Also, vielen Dank an dich. So viel Zeit muss sein. Und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.